Moin, Lena.
Moin Marie. Und ganz ohne große Umschweife oder Intros würde ich direkt mit dem Win der Woche starten. Es ist eindeutig ein schwieriges Thema und vielleicht auch ein ganz großer Brocken zum Beginn dieser Folge. Also wer hier gedacht hat, wir starten sanft rein, bevor ihr geplagt werdet mit zwei Niederlagen und zwei schlecht gelaunten Podcasterinnen. Einmal eine gute Nachricht. Und ich finde, es ist absolut eine gute Nachricht, weil es ein absoluter Vorstoß ist. Denn die Premier League hat quasi einen Beschluss getroffen und kommt damit einem Gesetzesentwurf zuvor, der halt sowieso in England angedacht ist und bald in Kraft treten soll, zu Sportwettenwerbung. Und die Premier League verbietet ab sofort oder schränkt vor allem eher ein, dass Sportwettenanbieter Trikotwerbung nutzen dürfen. Das heißt, Werbung von der Vorderseite wird verbannt und es wird versucht, eine noch strengere Regulierung der Werbung einfach irgendwie durchzusetzen, im Sinne dessen, was die britische Regierung eh geplant hat. Und das finde ich eine sehr gute Sache. Also, ich weiß, dass du es ähnlich siehst, oder?
Ja, ich sehe es auf jeden Fall ähnlich. Ich glaube halt nur, dass die englischen Clubs da vielleicht auch eine komfortable Lage für haben, dass viele es einfach nicht mehr nötig haben, diese Art von Werbung zu machen, aufgrund von anderen, vielleicht
Geld,
zwielichtigen Geldquellen, ja. Aber an sich ist das schon mal ein großer Schritt nach vorn und auch sehr inspirierend.
Und an dieser Stelle Shoutout an das Deutsche Bündnis gegen Sportwettenwerbung, die sich auch jetzt schon, ich glaube, im Rahmen dieser Saison vermehrt nochmal dagegen einsetzen und auch in Teilen mit Ultras und Fankurven kooperieren. Es gab schon ein, zwei Orte, an denen die Banner des Bündnis gegen Sportwettenwerbung zu finden waren in dieser Saison, auch in der Bundesliga.
So allgemein, kurze Nachfrage an dich. Jetzt
Yes.
würdest du es persönlich, wenn du was zu sagen hättest, jetzt nur auf die Trikots beschränken oder würdest
Nein.
du das richtig universalisieren oder einmal so komplett auf alles ausbreiten? Also so komplett keine Werbung im Fernsehen dafür zwischen den Spielen, kein Sponsoring ohne halt Trikot, kein
Ja.
was weiß ich, würdest du es auf alles ausweiten?
Komplett durchziehen. Sportwettenwerbung muss genauso verbannt werden aus dem Bewegtbild wie Tabakwerbung. Es ist einfach auch eine Sucht und die Unternehmen machen Geld damit, dass Leute süchtig danach sind, Sportwetten zu betreiben. Und das Frechste überhaupt finde ich so Werbesprüche wie, entscheiden können wir das Spiel nicht, aber beeinflussen können wir das Ergebnis schon. So, nein, kannst du nicht. So, auch wenn du als Fan in der Kurve stehst und brüllst, ja, ich sehe den Faktor Fans und wir haben vor allem beim Thema Abstiegskampf ja schon ausführlich drüber gesprochen, du und ich, dass das halt so eine vierte Gewalt sein kann in allem, was du so brauchst, wenn du gegen den Abstieg spielst. Aber du beeinflusst halt nicht den Ausgang einer Sportwette. Also diese Unternehmen existieren und leben ja nur davon, dass sie in der Mehrheit der Fälle Recht behalten und du eben Verluste machst. Und das gehört komplett verbannt aus dem Werbekreislauf.
Ja, kann ich verstehen. Ich finde es halt immer am schlimmsten, wenn so suggeriert wird, dass man irgendwie damit mehr Einfluss aufs Spiel hat oder seiner Mannschaft näher sein kann. Weil
Ja.
das geht einem dann als Fan noch mal ein bisschen näher, finde ich. So, und das ist dann halt eine fiese Verarsche insgesamt. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht erklären, ist eigentlich allen klar. So. Aber eine Sache würde mir fehlen, und zwar dieser furchtbar schreckliche Jingle, den Tipico hat zwischen diesen Spielwerbungen. Weißt du, einfach diese Bassgeräusche, die dann spielen. Weil irgendwie, wenn ich unkonzentriert bin bei der Werbung, das reißt mich immer raus. Dann weiß ich, okay, jetzt geht's gleich weiter mit irgendwas Analysemäßigen. Da müssen die sich dann was anderes überlegen.
Aber da kommt doch auch immer noch das Bundesliga-Intro. Zumindest in der Kurzform, also nicht in der Langform. Aber ich achte eher auf den Sound.
Ja, kann ich
da
auch verstehen.
Da wirst du dich dann umgewöhnen müssen im Sinne der Allgemeinheit, um Suchtgefahr zu verringern.
Ich glaube, das dauert eine ganze Weile, bis das vollends durchgesetzt wird und nach Deutschland überschwappt. Ich glaube, da muss noch ein bisschen viel Überzeugungsarbeit geleistet werden.
Ja, zumindest der Bremer Innensenator, glaube ich, oder Senator generell, der hat auch schon einen Vorstoß gewagt im Sinne dessen, was da in der Premier League schon beschlossen wurde, dass er sich das und noch viel weitreichendere Konsequenzen, was Sportwettenwerbung angeht, auch im deutschen Fußball wünschen würde und dass er sich auch im Senat dafür einsetzt.
Das ist doch eine gute Positionierung erstmal zu Beginn. Leider mahlen die Mühlen dann immer ein bisschen lang, aber immerhin ein Anfang.
Die Mühlen mahlen lang ist eine tolle Überleitung, denn wir haben noch einen kleinen Disclaimer zu einem Thema, das wir schon besprochen haben in einer der vergangenen Folgen. Denn es hat irgendwie sehr lange gedauert, denn ich glaube, das Thema ist schon 3 Wochen her, was so unseren Zeitverlauf angeht. Das heißt, der Tweet von Manuel Gräfe, der mich so ein bisschen erzürnt hat, über so ein paar Meinungsfreiheitsdinge, die so ein bisschen sehr in ein Spektrum abgedriftet sind, wo ich so dachte, so, oh Manu, die sind schon ein bisschen her, aber jetzt vor kurzem hat Gräfe einen Tweet abgesetzt und wie ich finde, sich ein bisschen hinter so einer Hacker-Ausrede versteckt, denn er hatte gemeint, er wäre im Urlaub gewesen und hätte nicht mitbekommen, dass er gehackt worden ist und hat dann in diesem Tweet, wo er darauf aufmerksam gemacht hat, gehackt worden zu sein, auch einen Satz aus diesem Meinungsfreiheitsding mit eingebracht, wofür er ja so leicht weggecancelt worden ist auf Twitter, weil er ja so was gesagt hat oder getweetet hat im Sinne von, ja, wird man ja wohl noch sagen dürfen, so in die Richtung. Er behauptet, es nicht gewesen zu sein. Meine Frage dazu ist, wie viele Wochen bist du denn im Urlaub, dass du das erst so spät mitkriegst, wenn da jemand über deinen Account einen Tweet absetzt? Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber allein unser, Marie und ich, wir teilen einen Google-Account für so Podcast-Sachen und wir teilen natürlich auch einen Spotify-Creator-Account. Also ich krieg immer eine Mail, wenn du dich einloggst oder andersrum und wir sind ja die 2 legitimierten Personen für diesen Account. Ich krieg auch Mails, wenn, keine Ahnung, irgendwer sich in mein Netflix einloggt, dem ich das Passwort gegeben habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mann keine Benachrichtigung kriegt, wenn sich jemand in seinen Twitter hackt.
Ja, das, was ich noch viel fragwürdiger fand an der Geschichte, also prinzipiell das, was er twittert, tangiert mich nicht, weil Manuel Gräfes Tweets haben keinen, also jucken mich nicht, egal was der da reinschreibt, der kann auch Bilder von sich posten, wie er da nackt am Strand liegt, wäre mir egal, aber er hat geschrieben, dass er immer noch im Urlaub ist, so wie ich das mitbekommen habe, ja, als er darauf eingegangen ist, weil ihm wohl ein Freund erreicht hat dann im Urlaub und auf die Nachfragen unter diesem Tweet, also wo er denn im Urlaub sei und bla bla bla, da konnte er dann sofort drauf antworten. Also dann war es irgendwie möglich, präsent am Handy zu sein oder auf welchem Gerät auch immer und diesen Account im Blick zu haben, aber davor nicht, weiß ich nicht.
Vielleicht war glaub sein, ich Social, ihm nicht so. Sein Social Detox damit beendet.
Ja, das war so eine Ausrede, weißt du, der hat etwas getwittert und dann stand er da doch nicht hinter und dann kam die Hacker-Ausrede.
Beziehungsweise, ich glaube, bei sowas ist richtig oft auch der Fall, die Leute stehen schon dahinter, sie haben nur keinen Bock mehr öffentlich dahinter zu stehen. Also ich glaube, die Meinung ist die gleiche, man zieht nur zurück. Ja, aber dieses Learning haben Leute einfach nicht.
Ich weiß nicht, ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn man diverse Meinungen hat, auch Meinungen, die vielleicht irgendwie sehr polarisieren, nur dann steh doch dazu, so dann diskutier doch mit den Leuten und vertritt diese Meinung und zieh's nicht so zurück, aber jetzt, es kann ja auch stimmen, weißt du, mit dem Hacker, das ist jetzt diese fiese Ausrede, weil was ist, wenn es wirklich so ist, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dann kann man da auch wieder nichts gegen sagen.
Unwahrscheinlich ist das richtige Stichwort. Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass es die Wahrheit ist. Ich will es auf jeden Fall stark anzweifeln, einfach aus meiner persönlichen Meinung heraus. Aber ich glaube, damit können wir das Thema Gräfe auch zumachen. Also mal gucken, ob er sich nochmal so einleistet und dieselbe Ausrede benutzt. Das wäre für mich quasi so eine Art Beweis. Aber ansonsten finde ich halt, dass er sich selber und seinem Image damit ordentlich geschadet hat, falls der Tweet von ihm war. Aber ich finde, er hat sich jetzt genauso viel damit geschadet, falls das eine Ausrede ist. Und ich finde, beides rückt einen halt in nicht so ein gutes Licht.
Boah, und der Schaden bleibt, glaube ich. Bei Schiri-Kram bleiben. So, warte, jetzt kommt wieder ein Sprichwort und ich glaube, es ist richtig, aber Schuster, bleib bei deinen Leisten. So, bleib einfach dabei.
Da stehe ich halt nicht hinter. Ich fühle das bei so Expertensachen im Sinne von, keine Ahnung, das ist dein gelernter Beruf, wie der Schuster, der bei seinen Leisten bleibt. Dann kannst du es natürlich besser als die anderen. Aber ich mag dieses Ding nicht von, red man nur von Sachen, über die du 100% Bescheid weißt, weil dann dürfte keiner von uns über gar nichts mehr reden. Also wenn du anfängst, dich zu informieren und wenn Gräfe das tut in seiner Freizeit über solche Dinge, auch politische Sachen, kann er sich da gern zu äußern. Für Leute, die ihn dann halt nur wegen des Schiri-Contents abonniert haben, die wird er wahrscheinlich verlieren, wenn er in die Richtung geht. Aber das ist ja seine bewusste Entscheidung, falls es so ist.
Ja gut, wie gut informiert kannst du sein, wenn du dich hinter dieser Hacker-Sache versteckst? So, ja. Also wie gut recherchiert kann deine Aussage sein, dass du da so hinterstehst oder halt eben nicht hinterstehst, weiß ich nicht. Also damit sollte nicht gemeint sein, dass er über nichts anderes mehr twittern darf. So, nur ich habe seinen Account bisher schon so verstanden, dass da Schiedsrichter-Content kommt. Und das war jetzt erst jüngst so, dass da andere Sachen kamen. Ja. Und deshalb dachte ich, okay, ich glaube, er würde besser fahren, wenn er einfach beim Schiri-Kram bleibt.
Ich glaube, das hat er mit der Aktion und dem Feedback vor allem auch gemerkt.
Vielleicht sollte so einen zweiten Account machen, so einen Gräfe privat oder so, wo dann so juicy Thesen und Hot Takes kommen, über die man sich aufregen kann.
Eieiei, okay. I'm in for it. Ich bin gespannt, ob es kommt. Aber ich glaube, damit haben wir der ganzen Geschichte schon genug Aufmerksamkeit geschenkt. Wir steppen rein in die Champions League, denn wir haben ordentlich was vor in dieser Folge. Es gab 4 sehr interessante Spiele, wie ich finde, und unsere Tipps sind auch mal wieder nicht so gut gelaufen. Ich glaube, bis auf den Classic-Favorite-Tipp Real, der relativ obvious war, haben wir wieder ein bisschen reingeschissen.
Ja, also ich hoffe, es gibt niemanden, der sich irgendwie durch diesen Podcast zum Wetten inspirieren lässt. So,
bloß
aber wenn,
nicht, bloß
wenn,
nicht,
dann bitte
sein.
Nehmt einfach das Gegenteil. So, also wir haben ja schon über Sportwetten geredet, aber wenn ihr das so aus freien Stücken heraus machen wollt, dann wettet einfach das Gegenteil von dem, was wir nehmen, und ihr fahrt, glaube ich, ganz gut. Ja.
Wir erlauben Tippgruppen mit Freunden. Das ist okay.
Ey, von mir. Die Erwachsenen können ja entscheiden, wo sie ihr Geld reinwerfen, aber ihr könntet euch auch überlegen, es mir zu geben. So, dann verpulvert ihr es genauso und ich mache damit vielleicht noch irgendwas Sinnvolleres als die Wettanbieter, aber egal.
Alles klar, wir gehen rein in die Spiele. Wir haben beide auf Benfica getippt gegen Inter und lagen ordentlich daneben. Ich finde, so deutlich, wie das 2-0 das jetzt irgendwie vermuten lässt, war es dann am Ende gar nicht. Ich habe das Spiel aber auch nur in der Zusammenfassung gesehen, weil am Dienstagabend natürlich City gegen die Bayern Vorrang hatte.
Das war auch das interessantere Spiel, würde ich sagen. Immer wenn ich glaube, ich bringe Portugal Pech. Ich glaube, ich darf das nicht mehr machen. Immer wenn ich darauf hoffe, so, und meine Portugiesen lobe und sage, dass Benfica ja viel schwieriger weitergekommen ist, sodass sich so mehr verdient hat quasi als Inter, so, dann verhauen sie.
Ja, aber ich glaube, im Rückspiel geht noch was, obwohl das 2-0 so deutlich wirkt. Ich glaube, spielerisch hat Benfica da noch einiges zu bieten, auch wenn es dann das Auswärtsspiel in Mailand ist. Das wird bestimmt nicht einfach, aber ich kann mir vorstellen, dass sie schon irgendwie am Weiterkommen schnuppern könnten im Rückspiel, dass sie auf jeden Fall in Führung gehen.
Das ist zu hoffen, damit es spannend bleibt. Aber was ich mich frage, ich habe den Baum noch nicht vor Augen. Kann es ein Mailand-Duell geben, rein hypothetisch? Oder spielen die aneinander
vorbei? Da ist kein Baum,
vorbei?
Es wird doch gelost.
Stimmt, ja, Gott, guck mal hier. Voll schon, verwirrt von anderen Turnieren, ja.
Du bist schon anders unterwegs, ja. Nee, also da wird noch gelost. Sprechen wir über das interessantere Spiel, auch wenn das genauso deutlich ausgegangen ist, sogar ein bisschen mehr mit 3-0 für City. Boah, es war doll. Ich habe, glaube ich, ein Unentschieden getippt, ne?
Ja, ich glaube, du warst vorsichtiger. Ich habe ich habe auf die Bayern getippt. So, und du hast, glaube ich, sogar 0-0 oder 1-1, also dass da relativ wenig passiert.
Es war eine deutliche Nummer. Also Bayern war ja ein Totalausfall in dem Spiel. Also beim Thema Totalausfall müssen wir über Upamecano sprechen.
Ja, wobei, also wir müssen ihn kritisieren, klar, aber ich fand das schon heavy, wie alle auf ihn gesprungen sind danach. So, also ja, er als Person super unsouverän und echt, also hat so ein bisschen an Westermann-Momente erinnert aus der HSV-Bubble. So, aber trotzdem, da hat viel mehr zugehört und alle haben sich dann auf ihn gestürzt als Grund und das ist unfair.
Ich finde es auch immer falsch, für irgendwie ein verlorenes Spiel einen einzigen Spieler verantwortlich zu machen, weil bei 3 Gegentoren, da sieht nicht nur einer dumm aus, da sieht die ganze Elf irgendwie blöd aus. Ich finde aber, dass du bei Upamecano das in einem Kontext betrachten musst. Und ich glaube, dass sich so auf ihn gestürzt worden ist, auch aus der Bayern-Fan-Bubble direkt. Das liegt auch daran, dass das nicht das erste Mal ist, dass er in einem wichtigen Spiel so einen Aussetzer hat. Also gefühlt hat er ja in jedem Bayern-Spiel einmal so eine Szene, wo du so denkst, so, Achtung. Und dann hat er meistens ja Glück, dass die Bayern einfach so eine starke Elf haben, dass das halt kollektiv aufgefangen wird und nicht zu einem Gegentor führt. Aber ich finde, er sieht regelmäßig etwas unglücklich aus in seinen Defensivaktionen. Ich glaube, daher weht so ein bisschen der Wind bei der ganzen Kritik.
Ich meine, das Ganze ist ja auch interessant, weil es leider in der Bundesliga jetzt selten vorkommt, dass die Bayern auf einen so starken Gegner treffen, der dann auch so dominierend gewinnt. Und deshalb werden, glaube ich, auch viele Baustellen, gerade in der Defensive, eher spät oder kaum aufgedeckt. Und wenn du schon sagst, dass man das bei Upamecano vermutet hat, dann war spätestens jetzt der Moment, wo man es dann komplett gesehen hat. Und ich glaube, dass vielleicht die Bayern etwas haben, was andere Vereine eher weniger kennen. Dass die ihre Baustellen ganz lange mehr oder weniger bewusst mit sich rumschleppen, weil sie eben nicht diagnostiziert werden durch starke Gegner regelmäßig.
Ja, das kann sein. Das finde ich, kannst du fairerweise sagen für uns Zuschauende. Aber ich finde, als Trainer musst du so eine Baustelle und vor allem als Kaderplaner, und da sehe ich die Bayern-Führung auch in der Verantwortung, musst du so eine Baustelle halt auch schon früher erkennen. Selbst wenn
Glaubst
das
du?
Team kollektiv gut funktioniert, weißt du, wie ich meine? Du siehst ja schon, wer wen auffängt in solchen Situationen.
Ja, das sieht man auch jetzt, wo du den Trainer angesprochen hast. Glaubst du, Tuchel hatte die Kabine?
Sagen wir so, er hatte vielleicht die Kabine, nur zwei Leute in der Kabine nicht so wirklich im Griff. Aber da kommen wir, glaube ich,
Ja.
danach noch mal drauf. Ich glaube, wir können kurz noch einschieben und über Jan Sommer sprechen, oder? Bevor wir auf den Infight, auf die Boxrunde eingehen.
Ja, ey, er tut mir auch leid. Also sogar noch mehr als Upamecano. So, weil das ist auch wieder, alle gehen auf ihn drauf, weil er drei Dinger kassiert hat. So, und diese ganzen Sprüche mit Neuer hätte den gehabt. Und hast du das gesehen, was Weidenfeller hat sich ja dazu
Ja,
geäußert,
Junge,
kritisch?
Weidenfeller.
Einfach, wo kommt, erstmal aus welcher Ecke kommt er raus, dass er sich dazu meldet? Und dann fand ich es so geil, weil einer da nur kommentiert hatte zu, mit okay, Weidenfeller hätte den aber safe nicht gehabt.
Ja, safe, bin ich voll bei dir. Also ich finde auch
Ja.
weird, dass er sich da einfach so einmischt.
Ja, ich finde das eh schwierig. Also, wenn du als Ex-Spieler irgendwo Experte bist oder deinen Senf dazu gibst, dann natürlich hast du auch das Recht, Dinge zu kritisieren, die vielleicht über deinem eigenen Spielniveau liegen. Klar, also du kannst jetzt, darfst das natürlich, aber ich finde, dass du da schon ein bisschen vorsichtig bleiben sollst. Also, verstehst du, was ich meine damit? Dass man da vielleicht auch ein bisschen selber reflektiert, so wenn man den Torwart angeht, okay, was hätte ich denn selber geschafft in der Situation?
Ja, und vor allem, also viel wurde ja auch debattiert über Jan Sommers Größe und das ist ja auch oft Thema, auch im Vergleich mit Neuer. Und mein erster Gedanke war halt so, Wadde, wie groß ist nochmal Weidenfeller? Weil ich habe den jetzt auch nicht als so einen 2-Meter-Schrank im Sinn gehabt, so, dass er irgendwie da rankommt. Und habe natürlich an dem Tag direkt gegoogelt und Jan Sommer ist ja 1,83, irgendwie sehr präsent in meinem Kopf, die Größe von Jan Sommer, weil das so viel debattiert wird, bisschen weird. Und Weidenfeller ist halt 1,90. Also das sind 7 Zentimeter. Und allein diese Behauptung, dass dann so darüber debattiert wird, ob es an der Größe von Jan Sommer liegt, finde ich halt einfach respektlos.
Ja, das ist wieder dieses sich nicht an die eigene Nase packen können. Plötzlich lag es nur an Upamecano solo, Rest der Abwehr hat nichts verkackt so. Und Jan Sommer ist zu klein. Das wird das Problem sein, natürlich. Also,
Ja,
wenn man
safe.
sich danach aufhängt, dann kann man einfach nicht selbst reflektieren, was die Probleme im Spiel und im Kader sind. Und auch mega despektierlich Citys einfach starker Leistung gegenüber, dass man das
Ja,
nicht anerkennt.
City hat krass gut gespielt. Ich würde kurz noch ergänzen, dass Marie meinte, nicht danach aufhängen, sondern daran aufhängen, weil niemand möchte sich
Ja,
wirklich aufhängen.
ja,
Für den Kon Ja, nicht, dass hier verbreitet wird. Wir machen nicht nur Werbung für Sportwetten, sondern auch für sowas. Das ist
nein,
nicht
nein,
die
nein.
Intention, sondern nur ein kleiner Versprecher.
Ja, ich glaube,
Ja,
so, man
City
versteht
war
uns nicht falsch.
stark.
City war richtig stark.
Komm,
So, und vor
erzähl
allem,
mir von Erling. Erzähl mir von Erling.
ja, ich wollte gerade auf ihn eingehen, aber mit dir im Kontext, weil, ich erinnere mich daran, dass ich dir so ein bisschen berichtet hatte, weil du die Anfangsphase nicht verfolgen konntest. Und dann hattest du eingeschaltet und meintest, ja, er wird noch ein Ding machen und er hat noch ein Ding gemacht. Also Lena
Hat
hat's
er.
gecallt,
Ja.
ja.
Aber was ich interessant fand, ich habe die erste Hälfte ja nur aus deinen Erzählungen mitbekommen, habe dann nach der Halbzeitpause eingeschaltet, weil ich so spät zu Hause war. Und ich finde halt, Anfang zweite Hälfte hat sich für mich nicht das Bild ergeben, was du von der ersten geschildert hast, was dafür spricht, dass die Bayern ja schon nach der Pause einen ordentlichen Step gemacht haben. Da wird schon eine Ansage von Tuchel gegeben haben. Und dann ist es halt bitter, dass in der Phase, wo die Bayern so gefühlt erstarken, Anfang zweite Hälfte, City den halt durch diesen Upamecano-Fehler das 2-0 drückt. Und dann ist es letztlich halt dieses 3-0 und es sieht blöder aus, als es vielleicht war.
Vielleicht, ich muss Lena einen Schuss nehmen, weil alles, was ich jetzt zur ersten Halbzeit sage, das kommt von mir, das kann man anders gesehen haben, aber ich fand in der ersten Halbzeit ganz deutlich, dass Bayern da gar kein Land gesehen hat. So, sie haben zwar jetzt in der Gesamtstatistik mehr Ballbesitz und so, aber wenn die Bayern sich in einem Spiel nur 4 Torschüsse erarbeiten insgesamt, so, dann läuft irgendwo was gewaltig schief. Ja. Ich habe City die ganze Zeit als Stärke empfunden. Ich fand, das Tor von Rodri war eins von, was locker hätten 2 bis 3 sein können.
Das
ohne gute Defensivleistung
auch.
Der Bayern. Ja, war auch ein Traumtor. Und da wieder dieses, alle Schlagzeilen, die ich auch dazu gelesen habe, waren, Bayern vermasselt es sich selbst, Bayern scheitert an Upamecano, keine Ahnung was. Mhm. So, nee, City hat Traumfußball dort gespielt. Die haben nicht einfach nur irgendwelche Fehler der Bayern ausgenutzt. Die haben sich da durchkombiniert. Das war so schön mit anzusehen als neutraler Fußballfan bei dem Spiel. Also,
ja, und
das muss man einfach hervorheben.
In diesem Sinne muss man ja eigentlich nochmal eine Lanze für Jan Sommer brechen, weil ohne ihn hätte das auch höher als 3-0 ausgehen können. Der hat ja auch ein paar richtig gute Szenen gehabt in dem Spiel. Und das wird halt dann wieder gar nicht besprochen.
Eben, und auch wie Sommer in der Liga, wie souverän der unterwegs war. So, ja. Okay, sogar wenn das Spiel jetzt an ihm gescheitert wäre, was es ja nicht ist, so hat er sich, finde ich, schon so empfohlen für die Bayern, dass ich mir da die größte Kritik echt verbieten würde.
Ich glaube, Bayern hat halt wirklich ordentlich Schwierigkeiten mit dem Pressing von City. Das hast du deutlich gemerkt. Die haben es ja kaum geschafft, das auch irgendwie zu überspielen, weil Citys Viererkette so hoch stand. Und am Ende, finde ich, ist dieses Spiel wieder ein Beispiel dafür, dass wir über die Führungsetage reden müssen. Denn der Kader hat nicht das, was es braucht, um auf diesem Niveau so zu funktionieren. Und ich weiß, dass das auch von vielen der Take war, dass die Bayern in der Bundesliga schon klarkommen werden mit dem Kader, aber dass es halt ohne echt Neuner in der internationalen Klasse dann eher nicht ausreichen wird. Und ich finde, das hast du da gesehen, vor allem, weil so ein Transfer wie Mané halt nicht richtig eingeschlagen hat. Bitte mach kein Wortspiel.
Nein, ich mach kein Wortspiel, keine Sorge. Ich mach kein Wortspiel, aber es war schon eine lustige Rüberleitung eigentlich. Ja. Aber nee, wenn wir nochmal auf ihn an sich eingehen wollen, ich hab das gelesen, ist er nicht der sogar bestbezahlteste Spieler im Bayern?
Bei Bayern, ja.
Ja, also er ist auch noch der mit dem meisten Gehalt und das wusste ich nicht, bis jetzt natürlich rückwirkend alle möglichen Dinge ausgepackt wurden in den Medien und sehe ich überhaupt nicht. Also als jemand, der sich nie mit der Gehaltsliste der Bayern auseinandergesetzt hat, hat mich das echt verwundert, dass ausgerechnet er da der Leistungsträger sein soll, der am meisten Gehalt kassiert, sehe ich nicht.
Aber ich denke mal, zur Verteidigung, und ich verteidige Bratz oder Kahn eigentlich ungern, als sie ihn geholt haben, war ja noch nicht abzusehen, dass er so wenig liefern würde, als der Vertrag aufgesetzt worden ist. Da hast du dich ja an den Liverpool-Leistungen orientiert.
Ja, und dann dauert es natürlich, bis man neu verhandelt, das verstehe ich auch. Echt eine Überraschung.
Es ist eine schwierige Gemengelage bei den Bayern. Und bevor wir uns auf die anderen beiden Champions League-Spiele konzentrieren, finde ich, haben wir 2 große Baustellen. Die eine Baustelle ist natürlich der Konflikt zwischen Mané und Sané, über den wir sprechen müssen. Ich finde aber auch, wir müssen über Kahn und Bratzo nochmal sprechen. Das haben wir zwar schon, aber ich habe ein paar Anmerkungen noch dazu. Die würde ich erst machen, bevor wir auf den Boxkampf eingehen.
Okay, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Gefällt
quasi
mir.
Ich bleibe bei der Aussage von letzter Woche. Für mich haben die sich komplett verpokert mit der Nummer mit Tuchel. Und das nicht wegen Tuchel. Er ist nicht das Problem. Aber Nagelsmann zu kicken war absolut voreilig. Da waren wir uns ja letzte Woche eigentlich schon einig. Und ich denke, es wird jemand dafür büßen müssen. Und meine These ist, es ist Bratzo am Ende des Jahres. Ich glaube, Bayern hat explizit Bratzo eher sich halt sehr weit dafür krumm gemacht, dass das mit Tuchel klappt. Und ich habe ja letzte Woche schon die These angestellt, dass ich glaube, dass das sehr von ihm ausging, dass er Kahn und Heiner da so ein bisschen belatschert hat und so. Und das liegt halt auch viel daran, dass, na, ich finde es belastend. Ich glaube auch, dass sie bei Tuchel einfach auch diesen Move gemacht haben, ihn zu holen und ihm quasi das Zugeständnis gemacht haben, dass egal wie der Rest der Saison jetzt verläuft, weil Tuchel eigentlich ja klar gesagt hat nach seinem Aus bei Chelsea, dass er erst im Sommer einen Verein übernehmen möchte, damit er die komplette Vorbereitungszeit hat, damit er Mitsprache bei Transfers hat, Kadersachen und so. Das verstehe ich auch. Er hat es jetzt trotzdem gemacht und ich glaube, er hat es gemacht, diesen Move zu Bayern, unter der Prämisse, dass Bratzo ihm versichert hat, egal wie diese Saison zu Ende geht, weil Bratzo sich halt dachte, ja, die geht eh erfolgreich zu Ende, wir sind in allen drei Wettbewerben, Tuchel ist super, dass erst ab Sommer gewertet wird, was da für Ergebnisse sind. Und ich finde, das zeigt sich ganz doll in dem TV-Interview nach dem Champions-League-Spiel, was Tuchel gegeben hat, wo er gesagt hat, er wertet das Ergebnis nicht. Und hat sich schockverliebt in seine Mannschaft für das, was sie gespielt haben. Und ja, das klingt weird, wenn du das Ergebnis siehst und auch wenn du siehst, wie die Bayern aufgetreten sind. Aber ich finde, zumindest für die ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte kann ich die Aussage ein bisschen nachvollziehen. Vor dem Hintergrund, dass wir halt wirklich darüber reden müssen, dass Tuchel das echt wie so eine Art Kennenlernphase gerade sieht bis zum Ende der Saison. Alles, wie die Saison ausgeht, ist quasi nicht sein Bier, weil Bratzo das so klar gemacht hat. So, ab Sommer wird gewertet, dies, das. Aber da es bis Sommer einfach beschissen läuft und sie statt in drei Wettbewerben zur Entlassung von Nagelsmann jetzt nur noch in einem die Chance auf einen Titel haben, wenn wir realistisch sind, und ich bin sehr realistisch, was das angeht, dass City denen wirklich minimalste Chance geben wird, selbst wenn das ein Heimspiel der Bayern ist jetzt im Rückspiel. Ich glaube nicht, dass es realistisch ist, dass sie in der Champions League noch was reißen, dass sie das noch überwinden. Und dann ist es halt Bratzo, der dafür büßen muss. Weil er diesen Kurzschluss hatte.
Ja, also wenn das wirklich stimmt, was du sagst, dass Bratzo da so eigenmächtig gehandelt hat, weil das ist ja Spekulation, wir haben ja nicht die Beweise.
Ja, ich habe ihn auch ein bisschen auf dem Kieker, bin ich ehrlich.
Ja, ich glaube, das weiß man so hier. Aber wenn das wirklich stimmt, so, dann ist das ja super ein Hinwegsetzen seinerseits über die anderen dort.
Aber findest du es weit hergeholt, so wie Bratzo sich öffentlich gibt?
Nein, ich finde das überhaupt nicht weit hergeholt.
Ich finde, das passt komplett in dieses Charakterbild, was dieser Mann von sich zeichnet, öffentlich.
Ich finde, das passt auch. Er wirkt wie jemand, der von seiner eigenen Meinung immer so sehr überzeugt ist, dass er quasi nichts anderes als richtig ansieht. Ich finde das nur stark, weil die Versprechungen, wenn das stimmt, die er Tuchel gemacht hat, aller, wir werten erst ab Sommer, sind ja überhaupt nicht realistisch. So, also das macht ja keiner. Das sieht ja auch keiner. Und wenn es so weitergeht wie bisher, auch mit Blick auf jetzt das Liga-Ergebnis, dann fliegt der vorm Sommer. Also dann macht er seine fünf Spiele da. Meinst du, wenn jetzt alles bergab geht, dass sie das mit ihm trotzdem zu Ende fahren? Oha,
Tuchel sitzt im ersten Saisonspiel der Bayern in der Saison 23-24 auf der Bank.
Egal, was er jetzt veranstaltet.
Oh ja, Gott. Also wenn er jetzt so eine Nutten im Hotelnummer abzieht oder so ein Shit, dann vielleicht nicht. Aber ja, spielerisch gibt es nichts, was passieren kann, das seinen Trainerjob gefährdet, glaube ich.
Das ist so schwierig. Also allgemein die ganze Nagelsmann-Entlassung war schon schwierig. Aber kurz zwischenhaken, jetzt to be Julian Nagelsmann, der sich entspannt das Champions-League-Spiel angesehen hat. Boah, der war doch Manchester City Ultra.
Ja, ich weiß nicht mehr, von wem es war, aber ich habe einen richtig guten Take dazu gelesen und der war einfach, Julian Nagelsmann wird es wirklich beschissen gehen mit der Situation, ziemlich sicher, aber es gab zweimal 90 Minuten in den letzten anderthalb Wochen, in denen es ihm richtig gut ging und das waren diese zwei Spiele, in denen die Bayern aus dem Pokal und jetzt in der Champions League von City vermöbelt worden sind und ich glaube, abseits dessen geht es ihm halt echt nicht gut.
Ja, natürlich geht's einem da nicht gut. Ich glaube, also wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass wir das Gefühl hatten, dass Nagelsmann und die Spieler, und so wurde es ja auch in einigen Interviews deutlich, echt harmoniert haben miteinander.
Ja.
Auf so eine kranke Art und Weise hat das schon gepasst.
Ja, also mit Interviews meinst du wahrscheinlich vor allem Goretzka und Kimmich, ne, bei der Nationalmannschaft, was sie gesagt haben.
Genau, und ich finde, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, wenn Joshua Kimmich das über einen sagt, dass wir das schon ziemlich
wenn du die beiden hinter dir hast.
Ja, und ich denke halt, dass Nagelsmann dort wirklich eine Aufgabe vor sich gesehen hat. Vielleicht so eine Aufgabe, die jetzt Tuchel gegeben wurde. Nur ich glaube, ich kaufe Tuchel das nicht ab mit diesem Schock verliebt in die Mannschaft. Ich glaube, das ist alles nur so ein bisschen dämpfen, dass er nicht eingeschlagen ist, wie er hofft, ja, bei den Bayern. Ich glaub ihm kein Wort. Ich finde Tuchel aber auch nicht sympathisch. Also wie viele andere da immer auf seinem Zug waren, ich mag ihn nicht und ich habe ihn auch so ein bisschen auf dem Kieker.
Ich glaube, es ist echt 50-50. Tuchel ist so eine Person, entweder feierst du den oder findest ihn scheiße.
Ja, ich glaube halt, dass er nicht zu den Bayern passt. Ich habe ihn gefühlt bei Teams wie Chelsea. So, damals habe ich auch nicht verstanden, warum sie ihn entlassen haben. So, und ich erkenne sein Potenzial als Trainer an. Aber hier, vielleicht auch, weil er diese Buhmann-Situation hat, dass er eben
ja,
halt dafür aber da kann mehr er oder ja weniger.
Für.
Ja, kann er nichts für. Aber er ist halt der Nachfolger, nachdem Nagelsmann gegangen worden ist.
Ja.
Und das ist auch eine undankbare Position dann.
Zumindest in der Art, wie es passiert ist. Also jeder Trainer ist ja der Nachfolger von jemandem, der gehen musste, so ungefähr. Es sei denn, du hast mal so friedliche Abgänge, die ja eher selten sind auf der Trainerposition. Aber so unrühmlich, wie man mit Nagelsmann umgegangen ist, musst du schon sagen, Tuchel wird gewusst haben, dass wenn er zusagt, dass das Nagelsmanns Aus ist und dass Nagelsmann nicht vor dem Aus steht, wenn er nicht zusagt. Weil ich glaube nicht, dass die Bayern Nagelsmann für irgendwen anders gekickt hätten.
Ja, das hatten wir
das
auch
letzte
Folge.
Das hat halt so einen scheiß Beigeschmack, weißt du?
Ja, wenn ihr mehr dazu hören wollt, hört euch die letzte Folge
yes
an. Ihr könnt dann ja auch zu den richtigen Minuten skippen. Die Themen könnt ihr dort ja sehen. Weil da haben wir nochmal genau erörtert, wie wir glauben, wie das vonstatten gegangen ist und haben ein bisschen rumspekuliert. Und da könnt ihr euch das nochmal genauer anhören.
Yep. Und jetzt schauen wir auf die letzten beiden Viertelfinal-Hinspiele, die
nein,
wir schon erlebt haben.
Nein, nein, wir schauen auf die Fetze, bitte.
Ach ja, ja, fast die Boxerei vergessen. Ja, also, das Spiel lief nicht gut, haben wir alle gesehen. Mané scheint dann sauer gewesen zu sein auf Sané. Es ging, glaube ich, auch um so eine Abspielsituation. Es ist nicht ganz klar, was Sané gesagt haben soll, bevor Mané die Faust ausgerutscht ist, sage ich mal in dem Sinne. Was klar ist, ist, Mané hat zugeschlagen, Sané hat in der Oberlippe nicht nur Blutergüsse, sondern die war anscheinend auch offen, die ist sehr geschwollen, man hat das beim nächsten Ligaspiel gesehen und Mané wurde suspendiert, durfte gegen Hoffenheim nicht mit, hat glaube ich 300.000 Euro Geldstrafe zahlen müssen. Ich tue mich ganz schwer mit einer Meinung dazu. Also es gibt ja auch Gerüchte, die kursieren, dass Sané etwas Rassistisches von sich gegeben haben soll. Und da haben wir ja schon drüber gesprochen, wir beide, abseits der Aufnahme, dass wir das für krass unrealistisch halten, dass Sané als so Go-To-Beleidigung in seinem Wortschatz so ein Wort hat, dass du in einem impulsiven Moment gegen einen Mannschaftskollegen sowas sagst. Und ich glaube eher, dass er sowas wie Arschloch oder so sagen würde. Also wenn wir jetzt mal den Low-Shit hier auspacken wollen. Ich glaube nicht, dass er das gesagt hat, was kursiert. Und trotzdem, auch wenn er es gesagt hat, egal was er gesagt hat, nichts davon gibt Anlass zu Gewalt. Das ist nicht die Lösung und das sollte sie auch nie sein. Und es sollte auch nicht verherrlicht werden in dem Kontext, weil, keine Ahnung, du beleidigt worden bist oder so. Dann werde ich auch mit Worten. Und trotzdem kann man auch abseits dessen sagen, dass Mané halt zugeschlagen hat, was kategorisch falsch ist, dass wenn Sané diese Aussage wirklich getätigt hat, auch die kategorisch falsch ist. Das kann man ja beides feststellen. Trotzdem ist das keine angemessene Reaktion auf eine Beleidigung, dass man einem Mannschaftskameraden ins Gesicht schlägt.
Ja, ich denke halt, dass also wir wissen nicht, was genau er gesagt hat. Mhm. Wir halten das, was rumkursiert, für unwahrscheinlich. Aber kann es ja trotzdem sein.
Ja.
Nur egal, welche Art von Beleidigung er genannt hat, geht auch nicht. Also ob es jetzt wirklich eine rassistische Beleidigung war oder ob er ihn nur Arschloch genannt hat. So, dann hab, also ich verstehe, dass da die Emotionen mit einem durchgehen im Spiel.
Mhm.
Und vielleicht könnte ich einen Wichser oder keine Ahnung was noch eher verstehen.
Ja.
Aber ey, reiß dich doch zusammen, man schluck's doch runter und regelt das privat irgendwie oder regelt das am nächsten Tag, wenn da die Gemüter ein bisschen sich beruhigt haben. Und ja, der Schlag geht halt auch gar nicht. Das,
nee.
Da hat er sich zu hinreißen lassen oder sich zu provozieren lassen, je nachdem, was da wirklich gesagt worden ist. Und ich finde halt, das Schwierigste an der Sache ist, dass er nur für ein Spiel suspendiert wurde dafür.
Aber das liegt, glaube ich, auch daran, weil Sané wohl selbst zu den Vereinsbossen quasi gegangen ist und meinte, bitte keine großen Konsequenzen für ihn oder kickt ihn nicht oder irgendwas. Er hat sich ja dafür eingesetzt.
Kann ich verstehen, spricht ja dafür, dass sie vielleicht privat noch mal drüber gesprochen haben.
Gehe ich von aus. Mané hat sich zumindest auch in der Kabine vor allen für sein Verhalten entschuldigt.
Ja gut, okay, dann würde ich es vielleicht nicht so überbewerten. Das Mindeste
eigentlich, oder?
Ja, aber ich meine, stell dir vor, das Ganze wäre jetzt in irgendeiner Amateurmannschaft passiert, keine Ahnung, C-Jugend oder so. Das passiert,
glaube ich, jedes Wochenende irgendwo.
Eben, Teenager, der eine beleidigt den anderen jetzt mal ganz kurz, egal womit, der andere schlägt den. So klar heißt es dann, okay, du spielst jetzt erstmal nicht, bla bla bla, die sprechen sich aus, gehen zum Trainer, man entschuldigt sich. So, eigentlich ist das ja ein guter Werdegang nach hinten heraus. Trotzdem, es kommt mir zu wenig vor irgendwo.
Verstehe ich. Und ich glaube, dieses mit dem guten Werdegang würde ich einschränken unter der Bedingung, sowas passiert nie wieder. Denn wenn du sowas nochmal machst, dann zeigt mir das nur, du hast daraus gelernt, dass wenn du das tust, dass du einfach nur ein bisschen Geld zahlst, ein Spiel verpasst und dich entschuldigst und dann ist es quasi wie vergessen. Und das darf es eben nicht sein.
Ja, das macht auf mich ein bisschen so den Eindruck, wie man hat als Kind was verbockt. Und von Muttern gab es nur so eine saulasche Strafe dafür.
Ja, dann ist es so, halt und so, dann, der Preis war nicht so hoch, kann ich nochmal machen.
Ja, eben. Und ich glaube, jetzt wird dieses, die Geldstrafe und halt diese, dass er das eine Spiel aussetzen muss, das wird jetzt geprüft davon, ob sowas in der Art nochmal passiert.
Gehe ich auch von aus. Und was ich auch interessant finde, es gibt jetzt auch relativ viele Gerüchte darüber, dass die Situation in Liverpool auch relativ klar in die Richtung ging, als es dann im Transfersommer soweit war, dass er halt den Move zu Bayern macht, dass die fein damit waren, dass er geht, weil er wohl da auch kein einfacher Charakter war.
Na gut, da habe ich jetzt nichts zu gelesen oder gesehen, aber
es würde zumindest dann ins Bild passen.
Es würde auch irgendwie dazu passen, dass sie ihn haben so gehen lassen, weil er bei Liverpool ja spielerisch deutlich besser war als jetzt bei Bayern, so wie ich ihn erlebt habe.
Ja, na gut, haken wir den FC Hollywood ab.
Wir haben genug über den geredet. Sind wir der Doppelpass, dass das jetzt schon wieder über eine halbe Stunde so geht?
Ja, ehrlich, Ende. Reden wir über Reals Erfolg über Chelsea, denn das ist das einzige Spiel, was wir richtig getippt haben.
Ja, den mega unrisikoreichen Obvious. Tipp, den haben wir den haben wir getroffen. Ich konnte es nicht sehen, weil The Zone. Deshalb, was hast du gesehen? Wie hast du es? War es verdient? So, offensichtlich bestimmt, aber.
Ja, und Chelsea hat sich dann noch relativ dumm angestellt mit der roten Karte. Es ist einfach. Es war unnormal souverän von Real und genauso spielst du halt ein Viertelfinal-Hinspiel der Champions League. Also du verschaffst dir die perfekte Ausgangsposition und Chelsea hat wirklich, ich glaube, Torgefahr haben die höchstens die ersten 5 bis 10 Minuten im Spiel ausgestrahlt, da war sonst gar nichts, weil Real einfach Angriff um Angriff da nach vorne gerannt ist und Chelsea halt auch so ein bisschen müde gespielt hat. Und dann ist es halt symptomatisch, dass es die Situation gibt, in der Chilwell die Notbremse ziehen muss, weil Chelsea das einfach defensiv überhaupt nicht in den Griff bekommen hat. Also 0,0. Und ich glaube auch nicht, dass sie es im Rückspiel in den Griff bekommen werden.
Ja, scheint alles, als wäre es so souverän von Real gewesen, dass
das
da.
Das Ding ist geritzt.
Ja, da wird nichts passieren. Also Chelsea müsste ja so eine komplette Charakterwandlung durchmachen, um da noch irgendwas zu reißen.
Charakterwandlung bräuchte auch Neapel ein bisschen für das Rückspiel gegen Milan. Das war genauso knapp, wie es aussieht. Also ich finde, das hätte in beide Richtungen gehen können. Und wir hatten ja auf Neapel getippt. Aber am Ende ist es halt ein offenes Spiel fürs Rückspiel, finde ich. Vor allem, weil es ja in Neapel ist. Das heißt, sie haben diesen Heimvorteil und der schwingt schon mit. Und bei der Saison, die sie spielen, und du musst ja auch sagen, dass sie ein paar Ausfälle hatten und dass sie jetzt im Rückspiel auf Anguissa verzichten müssen durch die Gelb-Rote, ist belastend. Und ich glaube, irgendwer musste noch verletzt raus. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe das Spiel so nebenbei geguckt und als es dann in den letzten 20 Minuten krass hitzig wurde, saß ich hier so auf dem Boden vorm Fernseher und dachte so, give it, jetzt wird's richtig wild. Und es war wirklich mehr Diskussion als alles andere in den letzten 20 Minuten. Deswegen, ich habe Bock aufs Rückspiel.
Ich habe mich so geärgert, weil ich sogar noch letzte Folge meinte, dass ich eher auf Milan hoffe, so, aber dass ich jetzt einmal diesen etwas realistischeren Tipp nehme und auf Neapel gehe und genau dann liege ich falsch. Ich hätte dabei bleiben sollen.
Tja, damit können wir ja direkt übers Rückspiel reden. Also ich sag, Neapel dreht das Ding.
Oh, ich mach wieder den Fehler. Ich bleib jetzt bei Milan. Ich bereue es aus dem ersten Tipp. Ich sag, Milan macht das. Die ziehen
dann
das durch.
Machen wir wieder unseren einen sicheren Tipp. Real wuppt das Ding auch im Rückspiel locker.
Ja.
Hat ohne Benfica Probleme. Noch eine Chance gegen Inter?
Soll ich den Portugiesen jetzt wieder Pech bringen, indem ich auf sie hoffe? Die Hoffnung ist da, aber ich sag, Inter fährt das nach Hause.
Ich sag, es wird spannend. Benfica macht das 2-0 und dann geht's ins Elferschießen.
Und was sagst du, wer holt's da?
Dann bricht Inter sie einfach.
Oh nein!
So, weißt du, dieses Hoffnung bis zum Schluss, du bringst es über die Verlängerung mit dem 2-0 und dann im Elfmeterschießen schafft Inter es doch. So eklig weiterkommen.
Okay, ich sag, sie schaffen es souverän, Lena sagt eklig.
Okay, die Bayern?
Okay, da jetzt hat man es vielleicht etwas leichter mit einem safen Tipp, aber ich glaube, das drehen sie nicht mehr. Eigentlich wären die Bayern so der eine Verein, dem ich das zutrauen würde.
Aber nicht aktuell.
Aber nee, und auch nicht mit 3 Toren Abstand. Also wenn es so ein 2-0 geworden wäre,
ja,
vielleicht
auch
schon
nicht
eher.
City. Also so souverän, ja, wie City das offensiv ausgespielt hat und wie sie es gepresst haben, no chance. Ich sag, Bayern schafft vielleicht so 1-2 Tore. Ich glaube, sie werden deutlich besser performen als im Hinspiel, aber sie schaffen das nicht.
Ja, wir gehen mit City auf jeden Fall. Boah, ich wurde richtig eines Besseren belehrt. Ich habe bei 3 von 4 Spielen jetzt auf den jeweils anderen getippt, weil ich so schlecht in der ersten Runde getippt habe. Nur Real ist safe.
Mal gucken, ob sich das jetzt lohnt. Dann kommen wir zur Frage der Woche.
Ja, genau. Und die Frage der Woche ist diesmal so ein bisschen ein Hybrid aus mehreren Fragen, die bei uns eingegangen sind. Die
sind Hybrid
alle
nicht immer
so
2 Sachen? Hybris?
Ja, okay, dann ein Mischmasch. Der Mann,
wir haben mehrere Fragen
so
zum Thema erhalten. Ich google in der Zeit, was Hybrid heißt und du erzählst, in welche Richtung unsere Fragen der Woche quasi gehen.
Genau, die Fragen der Woche, die haben sich wohl irgendwie privat abgesprochen, weiß ich nicht. Und zwar hat alles so ein bisschen drauf abgezielt, was so unsere Lieblingsspiele aus der Vergangenheit waren, also Fußballspiele, an die wir uns vielleicht erinnern gerne, die uns in Erinnerung geblieben sind. Und die Fragen waren sowohl auf jetzt unsere Lieblingsvereine als auch so ganz allgemein bezogen. Und deshalb dachte ich, wir packen die einfach zusammen und reden mal so allgemein über so unsere Lieblingsfußballspiele, die wir vielleicht noch so in Erinnerung haben. Irgendwo viel auch, die wir vielleicht noch mal erleben wollen würden. Und genau, deshalb vielleicht vorher klären wir vielleicht noch das Wort Hybris.
Ja, I'm sorry fürs Reingrätschen, du hattest natürlich recht. Hybrid meint einfach nur die Mischung und es können auch mehrere Komponenten sein, die gemischt werden.
Tja, also, der Hybrid aus den ganzen Fragen, den behandeln wir jetzt. Lena, fangen wir mit dir an. Weil ich die Frage rausgesucht habe, beziehungsweise war ziemlich leicht, weil so viele das wissen wollten. Kannst du dich auf 1 beschränken oder reden wir über mehrere?
Schwierig. Ich glaube, wir reden über mehrere. Ich habe mir jetzt 3 in die engere Auswahl gepackt und 1, ein relativ junges, das ist von Werder. Ich wollte jetzt nicht so weit zurückgehen. Wir kennen alle so ein paar Classics, wo man sagen kann, boah, krass, würde ich auch gerne nochmal erleben. Aber allein aufgrund der Tatsache, dass ich es nicht geschafft habe, mitzufahren, obwohl es Tickets gab und mein Bruder quasi ohne mich dort war, ich wäre schon gern mit in Dortmund gewesen diese Saison, bei dieser Berg Masterclass in der Nachspielzeit. Ich hätte es so gern gesehen. Das ist mein Werder-Spiel, wo ich gerne hin würde nochmal und was für mich einfach krass auch in Erinnerung geblieben ist, auch wahrscheinlich, weil es jetzt die jüngste Vergangenheit ist. Ich habe noch ein Spiel, ein Vereinsspiel ohne Werder-Beteiligung und ich habe noch ein Nationalmannschaftsspiel natürlich auf Lager, denn das 7-1 darf hier nicht fehlen, müssen wir nennen, müssen wir beide nennen, weil ich weiß von dir, genauso wie ich von mir weiß, wir beide haben dieses Spiel, seit es passiert ist, schon mal im Real Life geguckt jeweils, also in voller Länge und deswegen muss es hier genannt werden. Ein Pick, der vielleicht gar nicht so obvious ist, für mich zumindest, ist tatsächlich das Champions League Finale 2013, Dortmund-Bayern. Ich fand's geil. Ich fand's spannend. Es war nicht der Ausgang, den ich mir erhofft hatte, aufgrund lokalem Bezug, den ich schon eher so im Ruhrpott habe, durch Familie und meine Jugend und so. Aber ich fand es ein cooles Spiel und ich fand es auch einfach richtig geil, ein Champions-League-Finale zu sehen mit zwei deutschen Mannschaften.
Ja gut, okay, den Take verstehe ich. Das davor eher so ein bisschen weniger, weil ich diesen Bezug nicht habe, aber ja.
Für mich hängt da auch so ein kleiner Mythos drüber. Es ist irgendwie krass. Ich fand's richtig cool. So. Einfach glaub, im Wembley.
Ich glaube, es ist vielleicht noch cooler, wenn man wirklich dort wohnt. Weil du mir ja schon mal erklärt hattest, dass der Pott da ja eine ganz eigene Fußballkultur hat. Und
ja, also ganz eigen würde ich nicht sagen, aber Fußball ist halt so sehr in alle Alltagsbereiche eingedrungen da. Also sehr relevant auch über den Fußball hinaus in der Stadt einfach.
Ja, dann ist das vielleicht nochmal ein anderes Feeling, als wenn man hier in Hamburg hockt und sich das anguckt und sich denkt, ja, okay, also vielleicht cool, wenn es mal nicht die Bayern werden, aber ja.
Was ist denn dein Take zur Frage der Woche?
Also ich habe als erstes, okay, fangen wir mit der Nationalmannschaft an, natürlich das 7:1. Und ich habe es nicht nur schon mal im Real Life gesehen, sondern es gehört auch zu den Zusammenfassungen, die ich mir bestimmt schon 10-mal oder so angeguckt habe, wenn es mir schlecht geht oder wenn die aktuelle Nationalmannschaft doch arg enttäuscht, dass ich mir das dann eben noch mal gebe. Genauso wie das Video von der Feier in Berlin, nachdem sie den Titel geholt haben. Das sind so meine Go-To-Sachen, wo ich dann auch manchmal ein Tränchen vergieße vor Freude, wenn ich mir das noch mal anschaue. Und das war einfach so das geisteskrankeste Fußballspiel, auch vom Ergebnis her, was man so mitbekommen hat. Und es fiel bei uns ja auch alterstechnisch perfekt in so eine Zeit, wo wir da richtig empfänglich für waren. So als Jugendliche halt.
Und eine gute Phase der Nationalmannschaft. Geprägt. Sehr emotional verbunden mit dieser Elf.
Ja, und dass es auch noch mit dem Titel dann geendet hat. So, das macht es ja noch besonderer. Nicht, okay, man hat das Halbfinale so souverän gewonnen, dann hat man im Finale verkackt oder so. Aber genau.
Ja, ich weiß, was du meinst. Retrospektiv macht es das 7:1 noch mal größer.
Eben. Aber ich habe natürlich auch was vom HSV dabei. Und ich habe, glaube ich, etwas, was man nicht erwarten würde, weil ich ein Relegationsspiel dabei habe, hier im Gepäck, was ich gerne noch mal erleben würde. Und zwar ist es das 2014-15 gegen den KSC. Und gar nicht hate-mäßig gemeint gegen Karlsruhe, weil ich springe nicht auf diesen Train auf. Ich bin zwar genervt von den Karlsruhern, aber wenn die dem nachtrauern wollen, sollen sie. Nur es war halt dieses, dass wir durch den Freistoß von Diaz in 90+1 in die Verlängerung gerutscht sind, wo Müller dann in der, glaube ich, 115. oder so das finale Tor gemacht hat. Und dieses Gefühl, was ich bei diesem Freistoß von Diaz hatte, wo wir faktisch schon abgestiegen waren, das ist unbeschreiblich. Das kann man mir nicht nehmen. Ich war so viertel vor Herzinfarkt. Ich habe auch angefangen zu schreien und zu weinen vorm Fernseher. Und da war ich jugendlich. Also da ging noch mal alles mit mir durch. Und das noch mal zu erleben und dann auch mit diesem befreienden Tor von Müller am Ende, das war unbeschreiblich. Also es war zwar eine Scheißsituation, aber was dann am Ende daraus gemacht wurde, das würde ich emotional eigentlich schon noch mal gerne miterleben.
Verstehe ich. Finde ich ein Fair Call, auch wenn das KSC-Ding halt von KSC-Seite sehr doll aufgebauscht wird mittlerweile und halt ja auch in einem richtigen Hate resultiert ist. Ich glaube, ich muss noch eine Menschen machen, bevor wir die Frage der Woche schließen. Wenn ich die Wahl hätte, und ich war damals noch zu jung, aber natürlich gehören hier aus Werder-Perspektive auch die Derby-Wochen rein von 2009. Es war einfach 4 Derbys in 3 Wettbewerben innerhalb von 19 Tagen und wir haben den HSV sowas von auf die Schippe genommen. Es war ein Fest.
Guck mal, ich habe diese Sachen, wo ich so klein war, die habe ich gar nicht mit reingenommen. Das, Mann, vielleicht müssen wir uns irgendwann mal nochmal damit beschäftigen, so Spiele, die wir gern gesehen hätten, auch welche, wo wir noch nicht auf der Welt waren. Weil da gibt es natürlich bei unseren Vereinen noch viel, viel mehr.
Das schreit nach einer Sommerpausen-Sonderepisode.
Das wird sich auf jeden Fall gemerkt. Aber ich glaube, jetzt haben wir der Frage der Woche Genugtuung getan.
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, da sich alles so ein bisschen an dem Ergebnis hochzieht, dass der HSV am Betze errungen hat oder auch nicht, würde ich sagen, sprechen wir erst über das HSV-Spiel und danach vielleicht über die zweite Bundesliga, weil es ja dann auf das Stadtderby hinauslaufen wird.
Ja, das können wir machen. Also es wird jetzt keine mega detaillierte Analyse, weil ich während des Spiels schon angefangen habe, ein bisschen was zu trinken, weil es halt auch ein Samstagabend war. Und es war halt so eine Situation, dass man eher, wenn es ein Sieg wird, dann trinkt man aus Freude so. Man wollte es als Partygrundlage nutzen und wenn nicht, dann halt aus Frust. Und es wurde leider Letzteres. Deshalb fangen wir vielleicht mal mit etwas Positiverem an. Es gab ein richtig schön Fanzusammenhalt und eine angenehme Stimmung beider Lager in Lautern. So, sowohl vor dem Spiel als auch nach dem Spiel. Ich habe nur Positives gehört von den Auswärtsfahrern. Also halt wieder das typische Einlass und Bahn und so, da gab es ein paar Probleme. Aber insgesamt sollen die Fans wirklich toll gewesen sein, auch nach dem Spiel. Und das hat ja auch diesen Traditionstag, den Lautern da ausgerufen hatte, einfach nur noch mal honoriert.
Ja, da waren echt coole Choreos auch dabei.
Ja, genau, auf beiden Seiten. Und auch der Gästeblock ist super krass abgegangen. Leider sind noch nicht die besten Fotos davon draußen. Wenn zum Zeitpunkt der Aufnahme was draußen ist, packe ich euch das natürlich in die Bezugnahme auf Instagram. Findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung alles Wichtige dazu. Und ja, also dieser Traditionstag war toll, hat so ein bisschen an alte Zeiten erinnert, zu denen ich noch nicht gelebt habe und so, von denen man auch nur was gesehen hat. Aber das war etwas Positives, was ich mitnehmen konnte. Und das war es fast schon an positiven Dingen, die wir da einsammeln konnten, denn es ging eigentlich schon damit los, dass Meffert und Haier nicht dabei waren. Meffert hat sich quasi unmittelbar vor dem Spiel Wadenprobleme zugezogen und konnte nicht spielen. Und ich fand, das hat man richtig krass gemerkt. Es hat zwar dazu geführt, dass Suhonen in der Startelf gestartet ist, was ich toll fand und auch immer noch toll finde, weil ich finde, dass Suhonen insgesamt einen guten Job gemacht hat. Aber man hat gemerkt, dass Meffert halt als Stammspieler der Elf gefehlt hat. So, und dann ist es halt umso bitterer, wenn du dich unmittelbar vorm Spiel, ich glaube, es war im Abschlusstraining, ich bin mir nicht sicher, verletzt. Und es ist immer noch fraglich, ob er fürs Derby auflaufen kann. Und er wäre sehr, sehr wichtig.
Das ist belastend. Ich sehe auch schon die erste Parallele zu unserem Spiel. Denn rate, wer auch Wadenprobleme hatte?
Fülle?
Na gut.
Ich habe mich schon gefragt, warum er nicht gespielt hat, aber dazu kommen wir, glaube ich, später. Ich zweifle langsam so ein bisschen am 4-3-3, was Walter fährt. Also ich bin kein Taktikexperte, ich bin nur so ein Bierbanktrainer wie viele andere auch. Aber ich denke, dass wir vom Kader her auch mal ein 4-4-2 wagen könnten, gerade um vielleicht die Verteidigung mit einem stärkeren Mittelfeld ein bisschen zu entlasten, weil es ja unsere Problemzone ist gerade. Weiß ich nicht. Das ist einfach so ein Take, den ich in den Raum schmeißen will, der für mich ein bisschen mehr Sinn ergeben würde. Gerade wenn du halt dadurch, dass Haier nicht spielt, einen Katterbach reinbringen musst, sowieso mit Jonas David in der Verteidigung da so ein bisschen am Wackeln bist, dann erscheint es mir erstmal logischer, mit einer Viererkette davor aufzulaufen.
Okay, aber den kollektiv vorhandenen, und das müssen wir, glaube ich, so drastisch sagen, Walter rausrufen, zumindest online, den würdest du dich nicht anschließen?
Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Das kann ich sogar jetzt, bevor wir depressive Marie in der Spielanalyse haben, kann ich das vorwegnehmen. Ich denke, man muss das Gesamtbild betrachten. Und da haben wir aus den ganzen letzten Spielzeiten in Liga 2 die meisten Punkte zum aktuellen Zeitpunkt und auch die meisten Punkte in der Rückrunde und auch im Frühling und bla bla bla, was da immer angedichtet wird. Überall liegen wir gerade mit den meisten Punkten vorne. So, und dann davon zu reden, einen Trainer zu kicken, finde ich nicht richtig. Ich finde die Kritik aber durchaus berechtigt, die gerade aufkommt.
Gehe ich mit. So. Finde ich auch.
Genau.
Gehen wir ins Spiel.
Genau, gehen wir ins Spiel. Also die Anfangsphase, ich will sie nicht als langweilig bezeichnen, aber es war es war ohne Feuer von beiden Seiten aus auf jeden Fall. Und da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, dass wir da vielleicht gleich irgendwie ein starkes Auftreten haben, so als Favorit oder uns irgendwie das breit machen, hat aber überhaupt nicht geklappt. Also war auch Lautern hat da jetzt nicht groß was kreiert irgendwie an Chancen. Das war eher so ein bisschen abtasten und dann direkt die Szene, auf die ich zu sprechen kommen möchte, ist die gelbe Karte gegen Muheim in der 20. wegen der Schwalbe. Er ist zu Fall gekommen, ohne krasse Berührung und hat während des Fallens schon Richtung Schiri abgewunken, dass es kein Foul war, kein gar nichts. Und hat dann von Willenborg die gelbe kassiert. Und ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil ich kann die Rufe verstehen, dass es so ein ist, wenn man ohne Fremdeinwirkung fällt, so dass es dann schnell so wirken kann mit, okay, du wolltest da was rausholen. So, und dass dann die Schwalbe, also die Gelbe für die Schwalbe berechtigt gewesen wäre. Ich fand's aber so krass, dass er direkt am Abwinken war. Und ich kann halt auch nicht verstehen, dass alle kritisieren, er wurde gar nicht berührt, weil man auch ohne Berührung von jemand anderem zu Fall kommen kann in einem Zweikampf. Also,
ich finde, es sah schon eher ein bisschen gewollt aus und als hätte er es dann im Moment des Fallens quasi direkt bereut und deshalb dann abgewunken. Ich finde, du kannst als Schiri Gnade walten lassen. Du musst nicht unbedingt dann gelb geben, wenn die Person quasi in dem Moment, wo sie vielleicht intendiert ist, eine Schwalbe hinzulegen, schon einsieht, okay, nee, das macht man nicht, so scheiße. So, I didn't do, es war kein Foul, dies, das. Aber ich verstehe schon, dass du als Schiri da dann halt so ein bisschen drauf guckst, aber ich finde, es muss keine gelbe sein.
Ja, ich fand's halt auch, also ich kann beide Seiten verstehen von der Argumentation her. Ich fand's ein bisschen hart geahndet. Ja, so, also ich da hätte man ein bisschen gnädig Zeitpunkt. Sein können. Ja, eben 20. Minute, bisher komplett langweiliges Spiel, Stand 0-0, also fand ich ein bisschen hart, aber ist halt so gekommen. Muheim hat die gelbe kassiert und alles in allem war die erste Halbzeit relativ ausgeglichen, aber es gab sau viele frustrierende Situationen, zumindest für mich beim Zugucken. Viele der Eckbälle waren einfach viel zu lang geschossen, um irgendwie eine Chance zu generieren. Man hat also dieses Standardproblem, was wir schon ewig hatten, das wird einfach nicht besser. Also da wird anscheinend nicht dran gearbeitet. Anders ist das nicht zu erklären. Dann die Bälle von Jatta und Benesch, die sie reinbringen, sind viel zu weit. Also alle Hereingaben gehen am Strafraum vorbei quasi, finden dadurch kaum eine vernünftige Anspielstation. Es wird einfach das Potenzial weggeworfen, dadurch irgendwie Chancen zu generieren. Und das ist einfach dumm mit einzusehen, weil das sind halt die Momente, wo man punkten kann. Gerade mit kopfballstarken Spielern in der Mitte, wie es eben Glatzel eigentlich ist. Und der wird halt nicht gut bedient dann.
Dann bringt dir ja auch diese Spielkontrolle nichts, die du ja eigentlich hast. Weil der HSV hat ja deutlich mehr Ballbesitz gehabt in dem Spiel. Es war ja, ich glaube, fast 70-30 am Ende. Und auch, ich glaube, doppelt so viele Pässe wie Lautern quasi. Aber sie haben ja nichts draus gemacht. Und ich finde, da merkst du dann die Limitierung von Walters Spiel, dass halt diese Kontrolle dir nichts bringt, wenn du sie offensiv in nichts Zählbares umsetzen kannst. Und das muss nicht mal, wenn ich sage zählbar, spreche ich nicht von Toren oder so, selbst was die Chancen angeht oder die Schüsse. Ich meine, es waren 8 Schüsse des HSV, davon ging nur einer aufs Tor. Und mit nicht mal halb so viel Ballbesitz hat Lautern halt einfach 14 Schüsse abgesetzt und davon 6 aufs Tor gebracht. Also die Quote ist einfach abgrundtief schlecht beim HSV gewesen in diesem Spiel.
Ja, da kam halt die Hoffnung vom letzten Spiel gegen Hannover auf, dass man dieses Chancenverwertungsding irgendwie überwunden hat, aber jetzt kam es nicht mal mehr zur Chancenkreierung. So, das wirft irgendwie noch ein schlechteres Licht auf Hannover gerade. Aber ja, es war halt ultra frustrierend, dazu zu sehen. Suhonen war teilweise so schnell unterwegs, was er ja eigentlich immer ist, dass er Jatta überläuft. So, und dann fand ich das von der Aufstellung her einfach ungerechtfertigt, Jatta draufzulassen. Also gar keine Kritik unbedingt nur an ihm. So, nur er hatte für mich schon am Ende der ersten Halbzeit nicht unbedingt die Berechtigung, weiterzuspielen. Also ich fand ihn nicht souverän, fand ich ihn auch schon beim letzten Spiel nicht. Und da hätte ich mir gewünscht, dass vielleicht eher reagiert worden wäre. Und die größte Chance hatte Suhonen selber dann in der 44. Da gab es eine Hereingabe von Glatzel und die ging dann knapp drüber. So, ja, wäre natürlich schön gewesen, wenn der drin landet, aber wenn du dir da so wenig erspielt, chancentechnisch, dann darfst du dich nicht wundern, dass du halt einfach keins machst.
Nee, auf jeden Fall. Und ich finde, dieser Aspekt mit, ich wünschte, es wäre früher reagiert worden, der zeigt sich für mich dann auch umgekehrt, also im Umkehrschluss darin, dass das bei Lautern eben passiert ist. Die haben ja die erste Halbzeit betrachtet und haben mit Terence Boyd ja wirklich den Wechsel gemacht, der wirklich ausschlaggebend war, um dann die Führung zu erzielen, weil er ja das Tor gemacht hat. Und bis dahin hatte der HSV ja eigentlich nur Kittel rausgenommen und Königsdörfer gebracht. Und das war ja jetzt auch nicht unbedingt der Wechsel mit Effekt.
Nein, nicht nur das. Sie haben ja zweimal hat quasi ein Joker oder zumindest jemand eingewechselt ist für sie geknipst. Und ich habe auch in meinen Notizen in Großbuchstaben geschrieben, wenigstens die reagieren. Mhm. So auf den Doppelwechsel in der 66. von Lautern. Lautern ist auch viel besser in die zweite Halbzeit gekommen. Also wir sind unverändert aufgetreten und bei Lautern war viel mehr Feuer drin. Das hat dann auf uns abgefärbt. Also wir haben dann auch aggressiver gespielt, aber es war nicht aus eigenem Antrieb. Das hat man richtig gemerkt und das ist so unfassbar schade gewesen, weil Lautern auch nicht so stark aufgetreten ist, dass ich sage, wenn man da aggressiver rangegangen wäre, dass man da nichts gerissen hätte. Weißt du, ich glaube, da war die Chance da, die man aber überhaupt nicht selber genutzt hat.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, es ist in dem Fall dann auch die Ausgangssituation. Wenn die erste Hälfte nicht irgendwie dominierend für den HSV läuft, so wie man es vielleicht erwartet hätte, weil der Ballbesitz ja auch so war und der HSV ja natürlich auch Spielanteile haben will, das ist ja der Spielstil von Walter, dann ist es für Lautern eher ein Aufschwung, wenn die in die Kabine gehen und sehen, ey, hier ist wirklich was drin, hier ist was möglich. Der HSV tritt gar nicht so souverän auf, wie wir vielleicht erwartet hätten. Das heißt, die kommen so ein bisschen mit positivem Aufschwung aus der Kabine. Und beim HSV hast du genau psychologisch das umgekehrte Ding. Man hätte erwartet, dass man als spielbestimmende Mannschaft auch mehr vom Spiel hat, nicht nur mit Ballbesitz, sondern auch mit Chancen. Das war dann eben nicht der Fall in der ersten Hälfte. Und dann kommst du eher so gedämpft aus der Kabine im Sinne von, wir sind gar nicht so souverän, wie wir selber von uns auch irgendwie erwarten. Und den Anspruch, den wir haben, erfüllen wir gerade nicht. Und ich glaube, dieses Momentum hat Lautern dann auch sehr gut getan.
Ja, es war, also wir hatten dann so die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit, mussten wir uns ein bisschen an Lautern gewöhnen. Dann gab es 1, 2 gute Szenen von uns, gab eine Großchance von Glatze, der knapp vorbeigeköpft hat und kurz darauf folgend in der 65. gab es einen Lattentreffer von Muheim. Das hat so ein bisschen Hoffnung gemacht. Trotzdem konnte ich nicht verstehen, dass zu dem Zeitpunkt nicht schon gewechselt worden ist. Also ich fand, man hat die erste Viertelstunde in Halbzeit 2 deutlich gemerkt, dass die 11, die gerade auf dem Platz steht, dass da irgendwie keine Idee entsteht. So, gewechselt wurde aber erst bei uns in der 69. Wie du schon meintest, da kam Königsdörfer für Kittel. Ich fand, Kittel war nicht die Problemposition. Ich habe aber den frischen Windwert geschätzt, der kommen sollte und bin ja eh schon froh, wenn gewechselt wird vor der 75. Also habe ich einfach genommen, was geht. Hat aber nichts gebracht, man hat direkt aufs Maul bekommen, denn in der 72. trifft Boyd halt, der eingewechselt wurde in der 66. Reiß ist da viel zu langsam und nicht nah genug am Gegner dran und David steht auch überhaupt nicht gut, sodass Boyd dann einfach das 1-0 machen kann. Ich will heuer Fernandes auch für beide Gegentore komplett aus der Verantwortung nehmen. Also
ja, aber das ist ja auch ein Erfahrungswert, den wir mittlerweile gesammelt haben. Es liegt selten an Heuer Fernandes in solchen Szenen, komischerweise.
Ja, das stimmt auch, weil wenn die Verteidigung oder beziehungsweise wenn es schon bei Reis anfängt, dass er den Gegenspieler verliert, gefährlich. So, und dann steht deine Abwehrstellungsspiel technisch einfach super schlecht. Nicht nah genug am Mann dran und die tauchen frei vom Tor auf, dann machst du halt auch nichts.
Ja. Wir müssen uns ein bisschen sputen. Wir sind schon über eine Stunde.
Ja, wir sputen uns. In der 75. kam Dompe für Benesch. Benesch habe ich auch nicht als Problem gesehen, aber wir waren dankbar, dass irgendwie reagiert wurde von der Bank aus. Dompe dann mit Freistößen, die erinnert haben an Ramos Elfmeter ins Universum aus dem Stadion raus. Also keine Ahnung, was die üben im Training, aber das scheint es nicht zu sein, weil die Standards wurden gar nicht genutzt und Lautern hat uns mehr als genug Chancen gegeben, die zu nutzen. Wurde nichts draus. In der 84. kam Nemeth für Suhonen. Konnte ich gar nicht verstehen. Warum nicht für Yatta? Warum nicht für Glatzel? Warum nicht einen von denen rausnehmen? Warum sind die so gesetzt? Warum darf Nemeth immer nur 5 Minuten spielen, gefühlt? So, finde ich unfair.
Und ich kann die Fragen alle nicht beantworten.
Ja, ich auch nicht. So, also, Tim W.
Wir werfen einfach nur Fragen in den Raum.
Wir werfen Fragen in den Raum. In der 85. völlig verdient, weil Lautern war viel näher zu dem Zeitpunkt am 2:0 dran, als wir am Ausgleich. Da war einfach nicht genug Feuer bei uns. Trifft Opoku dann zum 2:0, der war auch gerade erst eingewechselt worden. Also da klappen die Wechsel und die Reaktion. Wieder nach einem Ballverlust von Reis. Also vielleicht ein bisschen symptomatisch, dass er auch komplett nicht gut drauf war, wurde aber auch nicht ausgewechselt im Spiel. Also hat man einfach so zu Ende gefahren. Opoku hat sich so ekelhaft gefreut. Ich habe immer hinter dem gestanden, sogar als er bei uns weg musste, weil ich das spielerische Potenzial in ihm gesehen habe. Aber nee, jetzt ist er unten durch. Das macht man einfach aber nicht.
Opoku hat doch nie den Durchbruch in die erste Mannschaft so richtig geschafft, oder?
Nee, das hat er sich bei uns ja direkt versemmelt gehabt.
Ja, er wurde aber doch auch oft verliehen. Also ich glaube, ich würde das würde ich zum Beispiel anders werten als jemand, der vielleicht auch 2-3 Jahre in der ersten Mannschaft gekickt hat für den Verein.
Nein, natürlich würde ich das anders werten. Das sehe ich. Er wurde ja auch an Osnabrück und Co. verliehen.
Hm.
Trotzdem weiß ich, dass er zu aktuellen Spielern immer noch Freundschaft pflegt und so. Und dass er eigentlich ein Hamburger Jung ist. Und das ist, weiß
schwierig.
Ich nicht, ob man das
minimal
dann
schwierig.
Macht. Ja, meine letzte Notiz ist einfach nur, ich habe keinen Bock mehr und ja, das war auch.
Ja, aber ich finde, ihr könnt euch zumindest so ein bisschen damit begnügen, dass bis auf Heidenheim ja relativ alles für euch lief sonst an dem Spieltag. Sonst wäre es ja drastischer geworden. Also ich meine, Darmstadt hat relativ überraschend verloren. Ich hätte es nicht getippt, dass Düsseldorf das packt. Sie haben das 1-0 ja dann über die Zeit gebracht, dass St. Pauli die Siegesserie nicht fortsetzen konnte gegen Braunschweig. Das war, glaube ich, auch eher ein Außenseiter-Tipp.
Winsheimer, mein Held. Ja.
Ich habe tatsächlich sogar ein paar Braunschweiger hier in Hamburg gesehen, so an der U-Bahn-Station und so, die hier waren. Denen ging es natürlich besonders gut nach dem Spiel. Es ist für das Stadtderby eine relativ angenehme Ausgangssituation dann, oder nicht, dass St. Pauli nicht mit dieser Siegesserie ankommt. Dass sie einen Dämpfer bekommen haben.
Ja, ich denke, unser Ergebnis ist dafür ein bisschen symptomatischer, weil wenn wir jetzt zum Beispiel nach dem Sieg gegen Hannover sagen, wir hätten souverän 3:0 gegen Lautern gewonnen, dann würde ich mit einem schlechteren Gefühl ins Derby gehen, als ich es jetzt tue irgendwie.
Okay.
Das ist vielleicht schwierig nachzuvollziehen, aber ich glaube, dass wir jetzt den Dämpfer direkt nach dem Hannover-Spiel kassiert haben, ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Okay, weißt du, in welcher Ausgangslage siehst du die Mannschaft dann im Moment fürs Stadtderby?
Ich denke, es kommt auch ein bisschen aufs Personelle an, so wer bis dahin fit ist. Aber wir haben wenigstens keine 5. Gelbe kassiert, womit ich gerechnet hatte bei vielen Spielern.
Richtig.
Ist auch schwierig, weil Pauli jetzt mit der gerissenen Siegesserie natürlich was gut machen will. Ich denke, das wird, wie Derby natürlich immer ist, ein sehr schwieriges Spiel. Und da sind vielleicht die Spiele vorher auch nicht immer so richtungsweisend für, weil Derby ist halt nochmal was ganz anderes.
Ja,
aber
es geht
denke
halt
schon,
hauptsächlich darum, sich komplett reinzuwerfen. Und aufgrund der Situation bei St. Pauli sehe ich das bei denen eher, das Derby 100% annehmen und sich reinwerfen. Weil für die ist das das Spiel der Saison. Also wenn wir realistisch sind, packen die es nicht mehr. Wenn wir ein bisschen träumen, kann man schon sagen, dass St. Pauli eine rechnerische Chance hat, Düsseldorf und den HSV noch zu überholen. Ich halte es aber für eher unwahrscheinlich. Das heißt, für die ist die Saison ganz doll auch abhängig von der Derby-Bilanz.
Also, das ist es ja sowieso immer. Ich habe das Gefühl, bei vielen Pauli-Fans und gerne Bezug nehmen, wenn es nicht stimmt, so, dass die den Derby-Sieg gegen uns höher hängen als die Ambition, in der Liga weit zu kommen manchmal.
Ja, die wollen ja auch nicht aufsteigen. Es passt ja auch nicht zum Image so. Das ist ja, St. Pauli kannst du irgendwie in die Hinsicht nicht werten. Weil wenn wir das Derby betrachten zwischen uns in der letzten Saison in der 2. Liga, ich finde, weder der HSV noch Werder hat sich nur über das Derby definiert, weil beide dieses übergeordnete Aufstiegsziel haben.
Klar.
Und das hast
klar.
du bei St. Pauli halt nicht.
Ich habe halt die Hoffnung, dass sie es jetzt haben. Weil auch wenn es unwahrscheinlich ist mit den Ich habe die Hoffnung, weil dann würden sie sich einmal nicht nur blind darauf konzentrieren, alles gegen uns reinzuwerfen, sondern so insgesamt mal das große Ganze zu betrachten. Und da habe ich halt die Hoffnung, dass sie das vielleicht tun und dann ein bisschen vorsichtiger spielen, vielleicht mit Hinblick auch auf den Saisonendspurt, aber glaube ich nicht. Ich glaube,
Okay,
die hauen
Zahlen.
alles rein. Freches, vielleicht auch unverdientes 1:0 am Ende von uns.
Oh, okay. Du glaubst, es fallen wenig Tore?
Ja, ich glaube, es wird relativ offensiv, aber auch, dass man sich so ein bisschen gegenseitig ausschaltet, weißt du?
Ja, es wird auf jeden Fall sehr zweikampfstark und das macht ja oft auch einen Spielaufbau kaputt. Also ich glaube nicht, dass wir ein offensives Feuerwerk sehen werden von keiner der beiden Seiten. Ich bin gemein, ich tippe 2-1 für Pauli.
Ja gut, aber kann ich dann auch verstehen aus deinem Fanlager. Ich habe
Ja.
eine Sache noch zu zweiten. Hast du das mitbekommen mit Rostock und dem Marder?
Alter, ja, what the fuck? Also
Die
warum
haben
hängt ihr einen
einfach.
toten Marder an den Zaun im Block? Es ist so ekelhaft.
Ja, und vor allem dann verliert ihr auch noch 3:0. Also, ist der Marder irgendwie ein Paderborner Symbol oder was? Hat einfach
Da
nur, hier
gab
ist
es
ein
irgendwie so
totes
Gerüchte
Tier.
und irgendwie gibt es da so eine ganz vage, komische Erklärung für. Am Ende können wir einfach festhalten, das ist disgusting. Ich glaube, Hansa Rostock, ganz eigenes Paar Schuhe. Das sind zwei rechte Schuhe. Da kann man echt nicht mehr viel drüber sagen.
Ey, vor allem die schaffen es halt jede Woche irgendwas Neues,
Es ist so
Komisches zu bringen.
lächerlich,
Also,
ja. Als wenn sie es drauf
ja.
anlegen, immer nur irgendwie in den Schlagzeilen zu sein mit irgendeinem Scheiß.
Vor allem Rostock wäre auch die Mannschaft gewesen, die ich zuerst genannt hätte, wenn man mir nur ausgeschnitten diesen Marder im Block gezeigt hätte. Somit, bei
Ja,
wem ist das passiert?
hätte ich
Ja,
sofort
klar.
getippt. Ja.
Ja.
Geben wir denen gar keine Plattform. Geben wir eine kleine Plattform, ich würde mal schätzen, circa 20 bis 25 Sandhausener Fans, die einen 1-2-Sieg ihrer Mannschaft in Magdeburg feiern können. Sei gegönnt, Auswärtsfahrer.
Ja. Haben sie gut gemacht, souverän. Wichtige Punkte, auch wenn es, glaube ich, nicht mehr so viel bringen wird, aber ja.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es viel reicht. Es ist sehr abgeschlagen da unten. Also. Wir können halt nur noch hoffen, dass Rostock weiter abrutscht, weil an denen sind sie dran mit einem Punkt. Aber ich weiß nicht, ob Regensburg irgendwie zu packen ist. Weil das müssten sie ja mindestens schaffen für eine Relegation.
Bei Regensburg bin ich mir auch nicht sicher, aber ich kann dir sagen, bei Rostock mache ich heftig Auge.
Safe.
Das ist bei
Rostock
denen nichts
runter.
mehr.
Adios. In der Versenkung
Rostock weg.
verschwinden. Ja.
Ja.
Ende aus vorbei. Möchtest du noch einen Kommentar abgeben zu Schonlau, der nach dem Lautern-Spiel schon im Kopf das Derby gerade hinter sich hatte?
Ja, also ich fand, er hat viel Kritik dafür kassiert, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich
Ich
glaube,
fand es
dass
einfach nur
das.
witzig, dass St. Pauli so mietfrei bei ihm im Kopf einfach schon wohnt, eine Woche vorher.
Ja, normal. Es ist halt das Stadtderby. Also ich glaube, das war bei jedem so. Man hat, ich habe auch unmittelbar nach dem Lautern-Spiel während des Frustsaufens schon gedacht, okay, egal, abhaken und direkt alles ins
Ja,
Derby.
naja, okay. War einfach nur eine funny Note am Rande. Kommen wir in die Bundesliga rein. Wir sprechen über Werder gegen Freiburg, ein Spiel am Sonntag um 15:30 Uhr. Vorher ist noch einiges anderes passiert. Wir müssen kurz über deine Gladbacher reden. Also, dass sie nicht die Sensation der Saison sind, die du predicted hast, da sind wir uns ja jetzt schon einig drüber, laut Tabellensituation. Man steht auf Rang 10, es läuft irgendwie alles nicht so wie geschmiert. Ich frage mich, ob die nächste Saison überhaupt noch 11 Mann zusammenkriegen. Stindl kehrt zurück in die Heimat, hat er gesagt. Er hat zwar noch nichts Offizielles mit dem KSC vereinbart, hat sich aber in dem Video schon verabschiedet. Bensebaini zu Dortmund als Free Agent ist auch schon fix. Thuram wird den Verein auch als Free Agent im Sommer verlassen, will ins Ausland. Und ich glaube, da kommen noch ein, zwei andere auf uns zu. Also es gab auch ordentlich Pfiffe für Bensebaini und Thuram vor allem. Also ich glaube, Stindl nehmen sie es nicht so übel, weil er lange da war, als Captain gedient hat und jetzt mit seiner Familie wieder in die Heimat ziehen will. Fein. Aber bei Gladbach, also mir würde als Gladbach-Fan ein bisschen der Stift gehen, wenn es um den Transfersommer geht.
Ja, hat so ein bisschen das Gefühl von leer gekauft
Ausverkauf.
werden, in Anführungszeichen. Ja, genau. Also ist ein bisschen gruselig. Bin ja jetzt kein Gladbach-Fan. Ich fieber nur mit, weil sie eben mein Take waren. Aber es setzt sich weiter durch, dass sie so fucking inkonstant sind. Also auch
Ja.
gegen Frankfurt jetzt plötzlich das 1:1 einfach rausholen. Warum denn nicht? So, darauf kannst du echt nicht wetten.
Nee, kannst du nicht. Worauf ich auch nicht gewettet hätte, ist das 3-3 des VfB gegen Dortmund. Das war so heftig.
Ich glaube, 6 Unentschieden an diesem Spieltag, ne?
Also ja, alles. Und da war es wirklich, ich glaube, das war mit der wichtigste Punkt diesen Spieltag, den Stuttgart da eingefahren hat. Wir können auch über die 3 Punkte von Schalke gegen Hertha sprechen, das 5-2, das quasi der Auslöser war für ein wiederholtes Dardai-Comeback. Aber der Abstiegskampf ist mehr als nur angezündet.
Ja, und geht ja jetzt auch also damit, dass Augsburg keine Punkte geholt hat. Hoffenheim jetzt den ein noch am ehesten vielleicht mit da oben aus, aber es geht ja schon bis Platz 13 eigentlich, wenn man die mit
ja,
den 29 Punkten mit reinzählt.
Wenn du ein paar pessimistische Werder-Fans mit einbeziehst, dann kannst du uns auch noch einrechnen, wenn es richtig scheiße läuft, aber das finde ich ein bisschen übertrieben. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, wir stecken mitten im Abstiegskampf, also die heiße Phase hat auf jeden Fall begonnen. Und ich finde, von der Moral her und dem, was so abgeht, sind für mich gerade Stuttgart und Schalke die beiden Teams der Stunde. Schalke mit der schlechteren Ausgangslage auf jeden Fall, aber der VfB mit Hoeneß, ich habe das Gefühl, da geht richtig was. Und das haben sie halt gegen Dortmund gezeigt. Sie sind ja 2-mal aus dem Rückstand zurückgekommen oder sogar 3-mal. Und diese Schlussphase, also Stuttgart kämpft sich in Unterzahl wirklich mehrfach zurück, wird belohnt mit diesem Punkt und Dortmund bricht komplett unter dem Druck zusammen. Und ich fand es ein bisschen anstrengend, wie es in der Konferenz kommentiert worden ist am Samstag, so als wäre es ein Fernduell gegen Bayern, die mit Hoffenheim da das Spiel haben, weil wir sind halt noch nicht am 34. Spieltag, fand ich ein bisschen übertrieben. Aber die Dortmunder Fans haben ja genauso reagiert, als Hoffenheim das 1-0 erzielt hat gegen die Bayern. Da wurde wohl im Stadion gejubelt in Stuttgart von den Dortmunder Fans. Und ich denke mir so, wenn ihr schon so anfangt, dann braucht ihr euch als Dortmund-Fans auch nicht wundern, wenn euer eigener Verein es nicht geschissen kriegt und unter dem Druck zusammenbricht. Denn je mehr medial darüber geredet wird, sie würden immer, wenn die Bayern in greifbarer Nähe sind, schwächeln, umso mehr greift ja auch dieser Vorführeffekt. Der hat da komplett gegriffen, meiner Meinung nach.
Hoeneß neue Labbadia.
Aber maybe.
Fragezeichen. Nee, also ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. An sich finde ich es ja cool, mit wie viel Ernst da diese Verfolgung der Bayern da ist, gerade bei den Fans. Aber wie du schon sagst, das ist dann auch wieder das, was im Nachhinein kritisiert wird, dass nicht auf sich selber geguckt wird, dass nur auf die anderen, auf die Tabellennachbarn geschaut wird und dass man dann halt nicht sein Spiel durchzieht, sondern sich von anderen Ergebnissen verunsichern lässt. Hm. Und dann punktet man halt nicht, während die Bayern eben unentschieden spielen, so, wo die Chance gewesen wäre, sie zu überholen. Nee, gleichzuziehen, ne?
Ich finde, neben dieser Erkenntnis, die man über Dortmund halt immer wieder jedes Jahr hat, dass sie es einfach unter Druck dann nicht zu Ende bringen können, gab es für mich in diesem Spiel auch absolut den Verlierer der Woche. Titel wirklich ehrwürdig verdient, Mokoko. Wenn du als Spieler eines Teams, das sich selber irgendwie ausruft als Meisterschaftskandidat und darum mitspielst, ein 3-2 erzielst gegen einen echt abstiegsbedrohten Gegner, die wirklich in dieser Saison schon hart am Boden waren und auch teilweise noch sind. Wenn du dann vom Torhüter, vor Bredlo, so provokativ zu jubeln glauben musst, dann ist es einfach nur unangenehm und peinlich. Wirklich. Das fand ich richtig, richtig ekelhaft. Freu dich einfach vor deiner Kurve, genieß den Sieg, aber spuck nicht noch verbal in das Gesicht von jemandem, der eh schon am Boden ist.
Echt mal, Selke 2.0. Ich hab
ja,
dem das
ich hatte
3
so
Selke-Vibes,
wirklich. Oh, ich fand's so. Ja, ich hab's ihnen auch so gegönnt. Ich hab's Stuttgart so sehr gegönnt, dass sie diesen Punkt mitgenommen haben und dass sie Mokoko einfach direkt das Karma beschert haben.
Vor allem habe ich es den Dortmunder Fans gegönnt, die im Nachhinein Hummels online so kritisiert haben. Ich dachte, ich lese nicht richtig. Der Mann ist erkältet, so, spielt trotzdem und sagt dann irgendwann, es geht nicht mehr. So, und geht runter, was die völlig richtige Entscheidung ist. Und dann darf ich dort lesen irgendwas von, ach, der hat ja nur ein Schnüpfchen. So, nee,
ja, Alter,
nee, hat er nicht. So, und was sich daraus entwickelt, das weiß kein Schwein.
Ja, da haben wir ja schon öfter mal drüber geredet, den Umgang mit Verletzungen und Krankheit im Fußball. Und auch diese deutsche Moral von wegen krank zur Arbeit, das ist halt Leistungssport. Das kannst du nicht vergleichen, nur weil du meinst, mit einer Erkältung ins Büro zu gehen, weil du keinen Bock hast, dich krank zu schreiben, weil das deiner deutschen Moral widerspricht. So. Da greift für mich wirklich jedes Klischee, so wie in der Bundesliga immer noch damit umgegangen wird. Und wie Fans sowas kritisieren können, finde ich einfach lachhaft.
Ja, ich bin ja sogar dafür, dass du im Büro einfach zu Hause bleibst. So, ich dachte, diese Corona-Jahre haben vielleicht etwas sensibilisiert
dafür, dass
man krank einfach chillt.
Ja, auch, so, und auch nicht andere anstecken oder so. Ja, den Topf machen wir jetzt wirklich nicht auf, Marie. I'm sorry. Nee. Wir müssen jetzt endlich über Werder sprechen. Es ist,
Ja, woran hat es gelegen, Mensch, Lena?
Ja, an denselben Fehlern wie immer. Also, bevor wir ins Spiel gehen, möchte ich ein paar Sachen vorher besprechen. Natürlich tat der Füllkrug-Ausfall weh. Die Wadenprobleme sind's. Wir haben es gerade schon kurz angeteasert. Aber für Hertha soll es wohl wieder reichen. Damit bin ich fein. Sonst hätte der sich wohl noch die 5. Gelbe abgeholt und wäre nicht mit nach Berlin gefahren. Das wäre scheiße gewesen. Es ist ja, okay. Gut, ja. Und sein Ausfall war auch nicht der Punkt. Da können wir später drüber reden. Das ist vielleicht die einzig positive Konsequenz, die ich an dieser Stelle ziehe. Andere positive Sache, vorm Spiel, krasse Choreo, es war richtig geil. Sie haben ordentlich was aufgebaut, der ganze Block war übersät mit Fahnen, es war richtig cool, ich stand mittendrin, hat Spaß gemacht. Es wurde auch nochmal aufgerufen, dass alle mit nach Berlin kommen sollen. Man munkelt realistisch so 15.000, würde ich sagen. Mal gucken, ob es mehr werden.
Ja, ich denke, da kann man immer noch ein paar mehr draufrechnen dann, aber ja.
Ja, mal schauen, was es wird. Kleiner Disclaimer vorweg, weil ich es tatsächlich, nachdem Marie mir auch davon erzählt hat, sogar noch selber mitbekommen hat, wenn ihr Fotos macht, dann ist es euer Ding, aber wenn ihr Fotos in der Kurve macht und Ultras zu sehen sind, dann auf Ehre einfach mal zensieren, Leute. So, das ist das Mindeste. Das gehört einfach dazu. Und wenn du nicht weißt, dass das irgendwie so ungeschriebenes Gesetz ist, verstehe ich nicht, wie du in der Kurve gelandet bist. So, dann finde ich es einfach respektlos, das nicht zu achten.
Ja, ich hatte halt davon gelesen und also
ich habe ein paar
Beispiele
dann tatsächlich auch gesehen online und darauf hingewiesen und man muss auch sagen, die meisten haben gut drauf reagiert und es dann auch gemacht, so fand ich cool. Aber nehmt euch halt ein Beispiel, weil selbst Werder als Verein zensiert die Ultras.
Ja, eben, und also Fotos machen auf der Tribüne ist eh immer ein bisschen kritisch. So, dann macht wenigstens den Step da niemanden zu zeigen drauf.
Ja, und macht's vielleicht nicht während des Spiels. Auch ein bisschen nervig, immer so ein Handy vor der Fresse zu haben. Also dein Snap
ja,
oder dein Be-Reel kann auch warten. Ja.
Ja, echt mal. Manchmal ist es echt zu viel. So, das kann man am Ende machen, so oder davor, wenn ihr rechtzeitig im Stadion seid, aber ja.
Na gut, kommen wir zum Spiel. Füllkrug fällt aus, Maximilian Philipp rückt in die Startelf. Ich gebe zu, ich war mehr als nur skeptisch. Ich war sogar ein bisschen frustriert. Ich hätte gehofft, dass Dingchi als Nachwuchsspieler, der ja schon echt lange bei uns ist, endlich mal seine Einsatzzeit bekommt. Und das Vertrauen, Philipp muss sich wohl im Training besser gemacht haben und auch als Transfer irgendwie gut funktionieren für Ole Werner, um da reinzurücken. Das war dann wohl die Entscheidung. Dass er mich lügen straft, wusste ich da noch nicht. Aber in der ersten Halbzeit kann man auf jeden Fall sagen, dass die ersten 20 Minuten relativ ausgeglichen waren. Zum Ende der ersten Halbzeit wäre da sogar mit leichtem Übergewicht, was ich richtig gut fand, weil man auch erstmal für die Ausgangslage anerkennen muss, was Freiburg einfach für eine Saison spielt. Und ja, die Tabellensituation zeigt sich nicht immer darin, dass sie in jedem Spiel krass überlegen sind. Ich finde, sie spielen nicht so einen Terrorball wie Union, aber man kann schon auch ein bisschen den Glücksburg-Take verstehen, dass man sagt, Freiburg macht aus wenig einfach viel und ist gar nicht so spielbestimmend oder so. Und das hat sich in dem Spiel auch wieder gezeigt, finde ich.
Ja, ich finde halt, am Ende geben die Punkte ihnen recht. Sie machen das zwar nicht so, sagen wir, souverän wie Union, aber es trennen sie nur 2 Punkte. Also irgendwas scheinen sie richtig zu machen.
Ja, eben. Und ich finde, das gehört in die Gesamtbewertung der Ausgangslage halt auch mit rein. Und da war ich dann relativ zufrieden mit unserem Auftritt in der ersten Hälfte, auch wenn das so eine typische Halbzeit für ein Sonntagsspiel war. Also es war echt nicht viel los. Die einzig nennenswerten Situationen waren gelbe Karten. Eine davon für Christian Groß in der 11. Minute. Da war wieder mein üblicher Take so, Ole bitte früher als später raus. Nicht, dass der von Bart Stübner persönlich duschen geschickt wird, dann nimm du ihn lieber raus. Weil die Gefahr besteht bei ihm halt einfach immer. Die anderen 3 gelben Karten gingen an Freiburger. Aber ich habe bei Bart Stübner keine klare Linie erkannt. Also er hat manchmal gelb gegeben und das auch gegenüber Freiburg, finde ich, für Kleinigkeiten. Und er hat oft auch Situationen laufen lassen, die halt wirklich hätten gepfiffen werden müssen. Fand ich ein bisschen nervig. Aber man kann nicht mal sagen, dass es in eine Richtung fairer oder unfairer gelaufen sei als in die andere. Also da kann ich mich jetzt nicht drüber beschweren. Es war einfach keine klare Linie erkennbar. Das nervt am meisten.
Da ist man ja schon dankbar für bei Schiedsrichtern, wenn es wenigstens nicht in eine Richtung unfair läuft.
Ja. Aber sonst ist in der ersten Halbzeit halt auch nichts passiert. Also wie immer einen relativ guten Auftritt gezeigt, finde ich. Meine Sorge war dann halt, wie immer, wenn wir einen guten Auftritt zeigen in der ersten Hälfte, dass wir uns nach Wiederanpfiff natürlich direkt dort Gegentor fangen, weil das ist so, keine Ahnung, die normale Kausalität dieses Vereins in letzter Zeit. Und Heimspiele, muss man auch sagen, mittlerweile eine deutliche Schwäche. Also du kannst echt nicht ins Weserstadion gehen und davon ausgehen, dass Werder was reißt, weil es in letzter Zeit echt nicht gut läuft. Das mit Groß habe ich ja schon gesagt. Grujew sehe ich auch als spielerisch weniger limitierte Option. Vor allem gegen Freiburg hätte ich das mehr gesehen. Ich fand Groß jetzt nicht schlecht. Ich fand ihn auch nicht irgendwie auffällig gut oder so. Aber allein nach der gelben Karte hätte ich mir Grujew dann gewünscht. Ich habe auch in meinen Notizen fürs Halbzeitfazit Dingchi mit einem Fragezeichen stehen, weil ich Philipp bis dahin wirklich unauffällig fand. Und das habe ich ja auch schon über die anderen Spiele gesagt, in denen er zum Einsatz kam. Da waren es halt immer Joker-Einsätze. Aber ich finde den wirklich blass.
Hey, find ich gut, dass du das jetzt aber zugibst, gerade mit Hinblick auf sein Tor gleich.
Ja, also gebe ich 100% zu. Ich war mehr als überrascht, dass er dieses Tor erzielt hat. Wen ich positiv herausreden möchte, schon zur Halbzeit und auch über das gesamte Spiel hinweg, ist Duxch. Meine Sorge war, dass Füllkrug, dadurch, dass er ausfällt, dafür sorgt, dass Duxch derjenige ist, der am Ende so alle Kritik abkriegt, weil ja erwartet wird, dass er diese Lücke quasi füllt. Also für mich ist das Prinzip nicht, Füllkrug fällt aus, das heißt, irgendwer muss für ihn in die Startelf rücken und nimmt seinen Platz ein, sondern Füllkrug fällt aus, Duxch rutscht in seine Rolle und jemand anderes muss quasi die Duxch-Rolle so ein bisschen übernehmen. Und das ist so das, was viele, glaube ich, erwarten, dass Duxch dann derjenige ist, der die Tore macht und der halt dieser Vollstreckerstürmer wird. Aber für mich ist Duxch das nicht. Für mich ist der spielerisch und vor allem, was seine Übersicht angeht, in dem Spiel so stark. Er hat so gute Bälle gespielt, auch Seitenverlagerung. Also ich war wirklich, wirklich beeindruckt von seiner Spielweise, dass er eben nicht sich in die Rolle hat reindrängen lassen, dieser Vollstreckerstürmer zu werden, sondern seiner Rolle treu geblieben ist und Philipp auch irgendwie versucht hat, dann diese Füllkrug-Position auszufüllen. Da reichst du halt nicht ran. Er ist der deutsche Nationalstürmer schlechthin aktuell. Aber er hat halt seins gegeben und er hat auch auf seine Weise versucht, die Position zu füllen. Und das hat Duxch viel besser getan, als wenn es andersrum gelaufen wäre, wenn Duxch diese Position hätte ausfüllen müssen und es so einen Shift gegeben hätte. Weil Duxch mir so am besten gefällt in unserem Spiel. Weil er ist dieser Stürmer, der nie diesen ganzen Credit kriegt für das, was offensiv passiert, obwohl er elementarer Bestandteil ist. Und das habe ich ja schon mal gesagt. Duxch glänzt eher so ein bisschen im Hintergrund. Aber würde er das nicht tun, dann würde es im Vordergrund auch nicht gut laufen. So. Also ich finde, Duxch verdient mehr Credit.
Ich finde es eh auch, also als Fansicht manchmal verständlich, aber ein bisschen unfair, ihm dann die Position aufzuzwingen, die er sonst einfach nicht inne hat. Wenn er sonst dem Team von eher der Nicht-Vollstrecker-Position mehr bringt, dann ist es ja folgerichtig auch so, wenn Füllkrug fehlt. Ja. Sondern muss man eher gucken, dass man dort einen Ersatz findet und nicht, dass Duxch dann plötzlich eine ganz andere Position bedienen soll.
Ich glaube, es ist gar nicht so sehr dieses ihn in eine Position drängen, sondern es ist einfach die Erwartungshaltung, was den Output angeht, die sich ändert. Ich glaube, spielerisch, wie es sich auf dem Platz gestaltet, da sind, glaube ich, viele Werder-Fans auch fein damit, Ole Werner freie Hand zu lassen, es einfach so geschehen zu lassen, weil Werner auch ein großes Vertrauen genießt, würde ich sagen. Aber am Ende wird Duxch halt dann in Spielen, wo Füllkrug eben entweder mal nicht so stark auftritt oder nicht dabei ist, wird Duxch anders bewertet. Und das finde ich unfair, weil er da nichts für kann, wie es um ihn herum aussieht. Er kann mitgestalten und das tut er. Also er arbeitet viel, er ist offensiv präsent und ich finde, da kann man auch mal Credit für geben. Deswegen Duxch für mich mit der Beste bei uns in der Elf.
Sehe ich den Punkt zu 100%.
Kommen wir zur Halbzeit 2. Statt dem, was ich erwartet hatte, nämlich die normale Konsequenz, wir spielen eine gute erste Hälfte, kassieren das Gegentor bei Wiederanpfiff, haben wir selber getroffen. Und in der 46. Minute, nach wirklich starker Vorarbeit von Bittencourt, den ich in der ersten Hälfte echt ein bisschen anstrengend fand, weil ich das Gefühl hatte, er fällt bei jeder Kleinigkeit, hat mich ein bisschen aufgeregt. Ich verstehe, in welche Richtung das geht und wenn es sein eigenes Team ist, das versucht Freistöße rauszuholen, was ja auch ein paar Mal geklappt hat, weil Bart Stübner ja eh keine Linie hatte und sich überzeugen lassen hat in manchen Situationen. Es hat mich trotzdem ein bisschen genervt, seine Spielweise, aber seine Spielweise nervt mich grundlegend ein bisschen. Ich bin nicht der große Bittencourt-Fan. Aber da, er hat sich so stark durchgesetzt und hat so eine gute Vorarbeit geleistet zum 1-0, dass ich so aus der Position, in der ich das Tor gesehen habe, gar nicht gesehen habe, dass Philipp es gemacht hat. Ich dachte, es war Bittencourt, der quasi ein Eigentor erzwungen hat, aber es war Philipp, der ja am Ball war. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das heißt, ich war umso überraschter, dass ich am Ende Maximilian Philipps Namen gerufen habe beim Tor im Stadion. Und an dieser Stelle muss ich dann halt eingestehen, dass meine Einschätzung von vorher, dass er eher immer sehr blass ist, nicht ganz zutrifft. Ich finde, spielerisch ist er immer noch nicht irgendwie der Ausdrucksstärkste oder bringt nicht so viel ein. Aber er hat gezeigt, dass er zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle ist.
Viel interessanter wäre für mich die Frage, wie er sich denn nach dem Treffer verhalten hat. War er da
viel
auch
selbstbewusster.
Noch irgendwie auffällig?
Ich finde, viel selbstbewusster. Es gab noch ein paar ganz gute Chancen, an denen er auch beteiligt war. Unter anderem hat Werder auf einmal das Bedürfnis gehabt, Fallrückzieher-Tore zu erzielen. Es gab, glaube ich, locker 3 Versuche dafür. Also, wir haben euch auch lieb, wenn ihr kein Fallrückzieher-Tor macht, so, weißt du? Also, mir reicht auch ein normales Tor. Das muss nicht so super schick sein, aber
das ist egal, wie hübsch das ist eigentlich.
Hauptsache drin, ja. Also das hat mich am Ende ein bisschen genervt, weil ich das Gefühl hatte, dass manche Chancen vielleicht doch irgendwie besser herausgespielt werden hätten können oder besser genutzt werden könnten am Ende, wenn man nicht das versucht hätte, sondern Kopfballtor oder so. Naja.
Ja, kann ich verstehen. Das ist dann immer so ein bisschen sehr risikobereit, obwohl man nur 1-0 führt.
Ich glaube, in 2 von den 3 Fallrückzieherversuchen war es auch die Situation, dass die eigene Körperposition zum Ball auch nicht mehr viel anderes hergegeben hat, muss man fairerweise sagen.
Ja gut, okay, dann ist es schon etwas mehr verständlich.
Ja, es war auf jeden Fall krasse Euphorie im ganzen Stadion, weil bis dahin das Spiel echt low war. Und dann ist es einfach dasselbe wie immer. Der Gegner hat nicht viele Chancen. Freiburg in dem Fall 2. Es sind 2 simple Chancen und auch die einzig wirklichen Torchancen und damit erzielen sie 2 Tore. Und das ist bei uns wirklich immer so. Wir lassen nicht viel zu und dann lassen wir mal was zu, weil wir nicht geordnet sind und dann ist es auch immer direkt ein Gegentor und dann sind es so Gurkendinger und es nervt. In der 66. ist es Solai mit Vorlage von Höhler. In der 71. läuft es genau andersrum. Das heißt, Solai legt Höhler auf. Und das erste Tor... Ich hatte im Stadion doll das Gefühl, dass Pavlenka den hätte haben müssen, weil es seine Ecke war. Er ist auch runtergegangen. Als ich es gesehen habe in der Nachbetrachtung und in der Zusammenfassung, würde ich schon sagen, ja, kann man haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich bei der Meinung bleibe, den muss man haben, aufgrund dieser ersten Sichtung der Szene live im Stadion. Weil es auch alles sehr, sehr fix und schnell geht, so Ping-Pong-like. Also... Ich will die nicht verantwortlich machen, weil in der Vordermannschaft, in der Abwehr, hat viel weniger gestimmt als bei der Situation, die Pavlenka am Ende bewältigen musste.
Ja, sind wir wieder bei dem Schnack, so wenn der Torhüter ran muss, dann ist davor schon sehr viel schiefgelaufen.
Yes.
Dann muss man das eigentlich nochmal vorsichtiger betrachten.
Ja, und dann sind es halt 2 Gegentore, du liegst auf einmal hinten und dann reagiert Ole Werner, bringt in der 75., also 4 Minuten nach dem 1-2, Grujew für Groß ins Spiel und Schmid für Stay, dann irgendwie 1 oder 2 Minuten später noch Schmidt für Bittencourt, da habe ich mich einfach nur gefragt, warum er das Wechselfenster nicht für alle 3 genutzt hat, so, aber okay, und da das halt erstmal eine neue Grundordnung ist, mit der du arbeiten musst, hat er, glaube ich, so die 8 Minuten bis zur 83. gewartet, bis er Pieper und Dingchi noch ins Spiel gebracht hat. Dafür mussten Stark und Philipp dann vom Platz. Es war, wie immer, Dingchi eine Situation, in der er gut mitarbeitet, in der er eine gute Chance kreiert, aber es wird nichts draus. Und das ist so ein bisschen die Problematik bei ihm. Und vielleicht auch der Grund, warum er nicht die Einsatzzeit bekommen hat, die ich mir erhofft hatte für das Spiel, sondern dass Philipp halt den Vorzug erhalten hat. Pieper wieder unnormal stark. Und ich sehe bei Pieper kein Argument mehr dafür, warum er immer auf der Bank sitzt. Er gehört in die Startelf. Und für mich war in dem Spiel Veljkovic so ein bisschen der Schwachpunkt. Also ich würde Pieper klar den Vorzug geben, vor allem, weil er genau wie im letzten Spiel oder im vorletzten, mit der ersten Aktion direkt eine Kopfballchance hat. oder zumindest zum Ball geht und eine Chance hat, dran zu kommen, aber den Zweikampf halt nicht gewinnt in der Luft. Aber er setzt halt immer wieder Akzente. Für mich Startelf-Kandidat. Genauso bleibe ich ein Verfechter von Grujew, wenn es um den Vergleich mit Groß geht, weil ich ihn einfach für spielerisch weniger limitiert halte. Und Christian Groß ist für mich schon eher limitiert. Aber manchmal brauchst du die Art, wie Christian Groß spielt, auch. Das sehe ich schon ein. Aber ich finde auch, dass wir Grujew auf Basis dieses Perspektivspieler-Daseins viel mehr Einsatzzeit geben müssten.
Ich verstehe halt nicht, wenn du in der letzten Viertelstunde die 5 Wechsel rausballerst, so. Und Pieper ist der, der sich am stärksten hervortut am Ende und das schon zum wiederholten Male. So, warum du ihn dann erst für die letzten 7 Minuten bringst. Also klar, du brauchst irgendwo einen Joker, aber wenn sich hervortut, was für einen Impact er aufs Spiel haben kann, ergibt es doch viel mehr Sinn, es mal mit mehr Einsatzzeit zu probieren.
Ja, und er hatte ja auch schon mehr Einsatzzeit. Er hat ja auch schon Spiele in der Startelf gemacht. Ich verstehe nicht, warum es dabei nicht bleibt. Am Ende sind es dieselben defensiven Fehler, aber ich finde, ein positives Anzeichen in dem Spiel, von dem ich ja am Anfang schon gesprochen hatte, rund um den Füllkrug-Ausfall ist, dass es offensiv auch ohne ihn zu verwertbaren Dingen kommen kann bei uns. Das ist so das Learning, was ich mitnehme, was mir auch wichtig ist, weil das mir so ein bisschen, also es nimmt mir meinen Angstbauch weh vom Sommertransferfenster nicht, aber es lindert es so zeitweise gerade ein bisschen.
Ja, es ist ja jetzt der Zeitpunkt, wo sich langsam mal was herauskristallisieren muss bis zum Sommer, ne? Damit so ein bisschen
ich wäre fein damit,
Perspektive
wenn das Thema bis zum letzten Spieltag zugemacht wird. Und ich rechne bei Füllkrug auch damit, dass er es nicht aufmachen wird von sich aus, bis die Saison durch ist. Denn für ihn zählt der Verein, für ihn zählt die Saison. Aber ich glaube auch, dass sobald etwas klar ist, er uns nicht alle lange zappeln lassen wird, uns Werder-Fans, sondern dass er relativ clear damit sein wird und dann relativ zeitnah auch eine Ansage machen wird, wo es jetzt hingeht.
Ja, ich meine, bringt ja auch nicht viel, da das an die große Glocke zu hängen, und es bringt auch nicht viel, da irgendwie Geheimniskrämerei zu betreiben. So, jeder weiß, dass er im Sommer wechselt und das wird auch gut vonstatten gehen.
Ja, ich bleib bei einer Resthoffnung, dass er bleibt. Die kann ich mir nicht austreiben. Aber es nervt halt, dass es sogar in einem Spiel, in dem er ja selber nicht mal da war, er hat ja nicht mal gespielt, ist es Thema. Ich habe von Leuten gehört, die das halt im Fernsehen geschaut haben, dass die Kommentatoren selbst ohne ihn auf dem Platz fast nur über ihn geredet haben. Das nervt halt dann irgendwann, weil da sind auch noch 11 andere Spieler, die gerade auf dem Feld stehen, über die man bitte sprechen kann.
Ja, okay, aber das ist wieder Kommentatorenleistung,
ja,
und die ist sowieso
brauchen
also
wir nicht
unter aller Sau.
Ja. Wobei, ich muss einen Shoutout machen für Frank Buschmann, der sich irgendwie komischerweise dafür entschuldigt hat im Nachhinein, dass er so emotional kommentiert hat beim 3-3 von Stuttgart gegen Dortmund in der Schlussphase. Ich fand das richtig cool. Mir hat es voll Spaß gemacht.
Ja, gerade wenn es so hitzig wird in der Schlussphase, dann kann ich es noch am ehesten nachvollziehen.
Voll gut. Und ich finde auch, Kommentatoren sind nicht die, die ich einordnen würde, als sie müssen irgendwie journalistisch immer neutral sein, sondern die sollen ja eher die Emotionen des Spiels auch transportieren. Also so empfinde ich das zumindest. Und solange sie die in beide Richtungen transportieren, und das tut Frank Buschmann in dem Spiel, er feiert das Dortmund-Tor genauso ab wie den Ausgleich von Stuttgart, weil es einfach ein geiles, hitziges Spiel ist, dann finde ich das völlig legitim, solange das nicht zu doll in eine Richtung geht.
Das unterschreibe ich so.
Fein. Was ich auch unterschreibe, ist die Reaktion der Fankurve nach dem Spiel, denn es bleibt dabei, egal, ob Werder Meister wird oder heute hier verliert, das ist das Wichtigste, denn Berlin steht an, Berlin wird wichtig, unfassbar wichtig. Und was mir auch gut gefallen hat, wir hatten ja 2 kleine Rückkehrer im Weserstadion, einmal Eggestein, der ja auch Startelf gespielt hat, und am Ende beim Abgang in die Kabine, obwohl wir die Freiburger natürlich ausgepfiffen haben nach ihrem Sieg, Eggestein hat einen persönlichen Schlachtruf nochmal bekommen und hat sich bedankt und gewunken, war ganz cute. Und bei Petersens Einwechslung wurde auch nochmal geklatscht, weil es ist sein letztes Mal im Weserstadion, er hat ja bekannt gegeben, dass er seine Karriere beenden wird. Das waren so 2 süße Momente, die aber nicht darüber hinweggetröstet haben, dass es in dem Spiel mindestens 1 Punkt hätte sein müssen, denn ich habe ja ein 1-1 getippt vergangene Woche. Wenn ich nach dem Spielverlauf gehe, hätten sogar 3 drin sein können, wenn wir es nicht so doof herschenken. Und das hat mich einfach genervt. Aber wie gesagt, Freiburg weiß aus wenig viel zu machen und deshalb spielen sie diese herausragende Saison, und das soll nicht irgendwie komplett diskreditiert werden in der Analyse des Spiels, aber natürlich schaue ich mehr auf die Nichtleistung von Werder oder das, was da nicht gestimmt hat, als jetzt zu sagen, hat Freiburg gut gemacht. Ja, sie haben die zwei Situationen halt gnadenlos ausgenutzt und sonst selber nicht viel kreiert im Spiel.
Ich gehe jetzt nicht auf diesen Meisterschaftstake ein, der da kurz reingeworfen wurde.
Das war ein Rückbezug auf einen Fangesang der Ostkurve. Also ja, quasi okay. Zitiert. Ich denke mal, so einen habt ihr auch, hatte eigentlich fast jeder Verein.
Ja gut, aber dass ich den nicht kenne, finde ich, ist mir ist zu fair, verzeihen.
Ist fair,
gerade.
Die Werder-Fans wissen, was ich meine, denn dieser grenzenlose Support besteht, solange die Mannschaft sich Woche für Woche Mühe gibt, immer noch.
Okay, was tippst du gegen Hertha?
Ich will einen Sieg, Mann. Ich kann nicht mehr. Ich will auch nicht pessimistisch tippen und ich will auch das Schalke-Spiel nicht zu hoch hängen mit dem 5:2, weil ich Hertha nicht, also ich fand Schalke, sagen wir so, Hertha war beschissen, aber Schalke war nicht viel weniger beschissen defensiv. Also Herthas Defensive war halt viel schlimmer als die von Schalke und Schalke hat mit einer guten Offensive aufgetrumpft. Wenn Füllkrug jetzt wieder fit ist, dann wird dieses Spiel über die Defensive entschieden und ich hoffe, dass wir diese Fehler vermeiden können, die bisher immer dazu geführt haben, dass der Gegner bei uns mit wenig Chancen viel holen konnte. Aber auch aus persönlicher Perspektive, weil ich nach Berlin fahre und weil so viele Werder-Fans nach Berlin fahren, fuck it, 3-1 Werder.
Boah, ich will's. Ich hab so einen Dardai-Effekt
manifestiere.
Vielleicht im Hinterkopf.
Nein, ich find's so asozial, dass die kurz vorm Spiel gegen uns diesen Trainerwechsel durchziehen. Und ich möchte, Werder Bremen, dass ihr Marie Lügen straft. Es gibt keinen Trainereffekt.
Okay, das können wir nächste Woche ausdiskutieren. Ich glaube dann natürlich in der Rolle des Antagonisten hier in dem Abschnitt des Podcasts.
Du bist ein Pal Dardai-Ultra, ne?
Nein, gar nicht. Wirklich nicht. So, und eigentlich interessiert mich die Hertha auch nicht und die dürfen gerne runtergehen. Aber natürlich fände ich schön, wenn der Trainereffekt hier zünden würde und Hertha gegen euch gewinnt. Ich glaube nicht 100% dran, deshalb sage ich, es wird ein Unentschieden.
Schön, dann trockne ich die nächste Woche die Tränen vom Stadtderby.
Mann, das ist jetzt so hitzig geworden zum Ende. Eigentlich war es echt friedlich bis hierher.
Ja, sollen wir versöhnlich enden, komm. Alles gut.
Ja, alles gut. Alles in Ordnung. Okay. Dann, wir haben hitzige Spiele vor uns, aber ich glaube, wir haben nichts mehr auf dem Zettel gerade.
Nope.
Das war's. Dann, wir wünschen uns nicht gegenseitig viel Glück, aber ich sag schon mal Tschüss, Lena.
Tschüss, Marie.